Und wir haben einen Forscher begleiten können, der hat es als einer der ersten schon vor 20 Jahren geschafft, Thunfische aus dem Ei zu züchten und sie dann zu mästen. Und genau das ist natürlich das Problem. Um ein Kilo Thunfisch zu erzeugen, brauchst du 15 bis 30 Kilo, je nachdem, was es für eine Art ist, anderer Fische, um diesen Fisch zu erzeugen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also das sind Futterfische aus Südamerika, meistens irgendwelche kleinen Sardinen, Sprotten, Sardellen. Und die werden dafür klein gemacht, zu Fischmehl verarbeitet, damit der Thunfisch bei uns auf den Teller kommt. Eigentlich sollten wir diese kleinen Fische essen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist auf einem Fischereischiff. Nicht in Europa, sondern in Papua-Neuguinea. Und dementsprechend ist auch der Standard auf diesem Schiff. Deine Koje, die ist nicht besonders luxuriös. Nein, diesen kleinen Ort teilst du dir zu zweit mit ganz, ganz vielen Kakerlaken. Auf diesem Schiff befindest du dich auch nicht, um einen Luxusurlaub zu machen, sondern um die Fischerei kennenzulernen. Genau das hat Uli Kunz getan. Für einen Terra-X-Dreh war er in Papua-Neuguinea, um herauszufinden, wie eigentlich die Thunfische gefangen werden, die wir dann in der Dose geliefert bekommen. Und ist das eigentlich nachhaltig? Er war dazu auf diesem, wie er selber sagt, räudigen Fischereischiff, wo die Fischereimethode der Ringwadenfischerei praktiziert wurde, und hat sich aber auch ganz andere Arten angeschaut, den Thunfisch zu fangen. Und mit meinem beschränkten Wissen, was ich vorher hatte, war ich ganz schön überrascht, was er da zu berichten hat und was am Ende wirklich nachhaltig ist. Diese Folge ist nicht nur ein Podcast, sondern auch wieder ein Ocean Talk. Das heißt, ich habe nicht nur Lukas Müller als meeresbiologischen Experten an meiner Seite, sondern das Ganze ist auch als Video erschienen. Und das kann ich euch wirklich ans Herz legen bei dieser Folge, denn Uli hat das Ganze ja für einen Terra-X-Dreh gemacht und dadurch sind total viele grandiose Videoaufnahmen entstanden, die wir im Ocean Talk besprechen. Und dadurch ist die Folge auch etwas länger als diese Podcast-Folge und einfach total bildgewaltig. Falls ihr aber lieber zuhören möchtet, gar kein Problem. Diese Folge habe ich jetzt natürlich so geschnitten, dass sie auch ein absoluter Hörgenuss sein soll. Neben der Fischerei beschäftigen wir uns auch noch mit einem weiteren Thema, nämlich Ulis Lieblingsthema, die kleinen, unscheinbaren und bizarren Tiere. Dazu nimmt er uns mit nach Madeira. Dort ist er bei einem Nachttauchgang in kilometertiefem Wasser abgetaucht, an einem Ort, an dem sich tagsüber noch die riesigen Pottwale gesammelt hatten. Als Uli dann nachts abgetaucht ist, interessierte er sich aber für die kleinen Sachen, die direkt vor seiner Taucherbrille erscheinen. Und so wird er uns wieder einige besondere Tiere vorstellen, wie zum Beispiel die Staatsqualle. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Ocean Talk mit Uli Kunz.
Ja, ich freue mich, heute mit euch beiden zu reden. Im Helden der Meere Podcast kriege ich ja immer wieder so ein bisschen Feedback von verschiedenen Leuten, welche Gäste ihnen besonders gut gefallen, wen sie sich nochmal wünschen. Und tatsächlich, da muss ich euch beiden jetzt ein bisschen schmeicheln, gehört ihr auf jeden Fall zu den Top 5 Gästen, wo die Leute sagen, oh, mit denen freuen wir uns immer über neue Folgen, wollen gerne mehr hören. Und deswegen freue ich mich jetzt hier im Ocean Talk mit euch beiden zusammen, das hier alles zu vereinen. Herzlich willkommen, Uli.
Und vielen Dank.
Um dich ganz kurz vorzustellen, da möchte ich dich selbst zitieren, weil du auf deiner Homepage ein so herrliches Zitat geschrieben hast. Ich lese das einmal vor. Du hast geschrieben, ich bin Uli, Meeresbiologe, Unterwasserfotograf, Forschungstaucher, Moderator, Liebhaber höheren Blödsinns, wasserscheu. Eigentlich nichts Besonderes. Ich habe nur zufällig einen etwas unüblichen Beruf. Früher wollte ich mal Neurochirurg werden, heute sammle ich Walkacke. Steile Karriere, sagt meine Mutter. Das hat mir so gut gefallen und es fasst ja ganz gut zusammen, wie super viele unterschiedliche Bereiche du hast, in denen du tätig bist. Ja, du bist einerseits natürlich Meeresbiologe, so der Traumberuf von ganz vielen Leuten, aber du bist zum Beispiel auch Forschungstaucher, ja, mit Submaris. Ihr seid ein Team an Forschungstauchern. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz erklären, was sind eigentlich so die Tätigkeiten von einem Forschungstaucher? Was ist so ein richtig geiler Einsatz, wo man sagt, ja, dafür bin ich Forschungstaucher?
Das ist schwierig zu erklären, weil wir teilweise auch Einsätze machen, die manche Menschen vielleicht gar nicht so geil finden, wie zum Beispiel in der Nordsee und der Ostsee abtauchen bei 50 Zentimeter Sichtweite. Aber es ist einfach ein sehr vielseitiger Beruf. Das heißt, du musst jeden Tag wieder deine Einsätze planen. Du musst eben gucken, mit welchen Herausforderungen du zu kämpfen hast. Und dann auch bei solchen Sichtweiten trotzdem noch Spaß zu haben, um deine Forschung zu machen. Großartig.
Also quasi so ein bisschen Special Forces Forschung und Tauchen kombiniert. Also in den schwierigsten Umständen trotzdem noch die Mission erfüllen können.
Ja, genau. Also mit Somaris sind wir so eine Art Dienstleister, wenn du willst. Also okay. Wir arbeiten unter Wasser. Wir haben bei uns ist Christian zum Beispiel im Team, der ist der Techniker, der entwickelt eben die ganzen Gerätschaften, die wir unter Wasser eben brauchen, um dann wieder teilweise neue Experimente durchführen zu können. Und dann geht es bei uns darum, eben Experimente durchzuführen unter Wasser, um eben wieder wissenschaftlichen Input zu bringen, um zum Beispiel zu wissen, wie es den Lebenswelten in der Ostsee oder in der Nordsee geht.
Ah, sehr cool. Christian Hove, bei James Bond gibt es doch diese Person, die immer, wie heißt es?
Q.
Genau. Mm. Also er ist quasi Q von Submaris.
Christian Q.
Ihr habt so einen Auftrag und dann kommt ihr so in die Halle und versammelt euch und dann kommt er und stellt euch die neue Technik vor.
Genau. Und die funktioniert meistens. Und wenn sie nicht funktioniert, dann baut er was Neues.
Dann baut er was Neues. Sehr schön. Viele kennen dich auch als Terra X-Moderator und da bist du immer wieder unterwegs, darfst natürlich wundervolle, tolle Ökosysteme kennenlernen und Sachen vorstellen. Eine der Sachen sind zum Beispiel Korallenriffe. Da warst du in Saudi-Arabien unterwegs und an vielen anderen besonderen Orten. Vielleicht magst du uns da mal so ganz kurz mitnehmen, zum Beispiel anhand dieser Korallen. Was macht diese Arbeit aus? Also wie erlebst du das als Moderator und was erlebst du dann da tatsächlich?
Bei Terra X ist es ja so, dass wir keine eigene Forschung betreiben, sondern eben Forschungsexpeditionen begleiten, weil wir ja meistens nur eine relativ kurze Zeit vor Ort sind. Und bei den Korallen war es eben so, dass wir Anfang 2020 auf Chagos waren. Das ist ein Archipel im Indischen Ozean. Und das war gerade eine Woche, nachdem Corona ausgebrochen war, auch in Deutschland. Wir sind dann wieder leider zurückgerufen worden und mussten auch mit dem Flieger nach Hause gebracht werden und hatten da im Endeffekt nur 3 oder 4 Tage Drehzeit direkt an so einem ganz weit entfernten Archipel. Was großartig war, weil wir da viel erzählen wollten über Naturschutz, über Meeresschutzgebiete. Konnten wir leider nur zu einem gewissen Teil. Und deswegen haben wir einen Teil dann davon wiederholt in Saudi-Arabien an einer Universität, wo Korallenforschung betrieben wird. Im Endeffekt Korallen zu impfen mit einem bestimmten Bakteriencocktail, um sie widerstandsfähiger zu machen gegen den Klimawandel. Ja, das war total spannend, das zu sehen. Und so läuft eben eine Terra-X-Folge nach der anderen. Wir versuchen, Wissenschaftler zu begleiten, um eben diese Arbeit von den Forschern dort vor Ort zu dokumentieren, weil es super spannende Sachen sind, teilweise wegweisend, teilweise eben auch sehr, sehr abenteuerlich, die alle mit Wasser zu tun haben. Deswegen heißt auch die Serie, für die ich arbeite, Faszination Wasser.
Ja, und das sind ja immer so unterschiedliche Themen. Klar, du als Meeresbiologe bist natürlich, sag ich mal, relativ breit auch ausgebildet, kennst viel schon. Gab's mal irgendeine Sendung, wo du so das Gefühl hattest, so, boah, ey, also da hab selbst ich eigentlich kaum eine Ahnung, bin super gespannt, was ich lerne und andererseits auch so ein bisschen gespannt, wie das alles so wird, da es vielleicht nicht so dein Metier ist?
Absolut. Wir haben letztes Jahr einen Zweiteiler gedreht, Deltas und Wasserfälle. Bei Deltas waren das tatsächlich bekannte Orte. Wir waren in Mosambik, wir waren in Tasmanien, was ich auch vorgeschlagen hatte, weil da ein ganz besonderes, so ein Inlandsdelta existiert. Aber bei Wasserfällen zum Beispiel kannte ich mich überhaupt nicht aus. Eben alles Süßwasser, wir waren im Sambesi tauchen und es waren für mich alles neue, relativ neue Lebenswelten, über die es eine Menge zu entdecken gab. Deswegen bin ich gespannt, wenn der Film jetzt rauskommt in ein paar Monaten.
Cool. Außerdem bist du auch Autor. Was ist dein neuestes Buch?
Ich schreibe gerade mit Florian Huber, den du wahrscheinlich auch kennst, unter Wasserarchäologe im Team, ein weiteres dieser Was ist was Bücher. Ja. Wir hatten bisher Ozeane.
Klassiker, mit dem bin ich auch aufgewachsen.
Ozean und Tauchen haben wir schon geschrieben. Flo hat noch Schätze unter Wasser oder versunkene Schätze geschrieben. Und jetzt schreiben wir gerade an einem neuen Buch und einem weiteren neuen Buch. Aber das darf ich natürlich wie immer über nichts erzählen.
Aber ihr schreibt ja nicht nur, sondern du bist auch ein begnadeter Unterwasserfotograf und du hast ja auch das eine oder andere Mal Phänomene unter Wasser dokumentiert, die es vorher so noch nicht gab. Unter anderem das größte deutsche Raubtier. Vielleicht kannst du uns da einmal mit hinnehmen.
Ja, wir sind ja jedes Jahr für mehrere Wochen auf Helgoland, weil wir da eben für das Alfred-Wegener-Institut und für das Landesamt für Natur oder das Landesamt für Umwelt in Schleswig-Holstein arbeiten. Im Endeffekt, um die Wasserqualität zu untersuchen, die tatsächlich im Laufe der letzten Jahre in Helgoland ein bisschen besser geworden ist. Das ist schon mal eine positive Nachricht, genau. Und das ist mittlerweile schon echt 10 Jahre her, haben wir immer wieder mit den Kegelrobben dort vor Ort gespielt, weil die uns teilweise bei der Arbeit wirklich ein bisschen spielerisch angehen und schon ein bisschen nerven, weil sie immer an der Flosse ziehen. Heute sind sie glücklicherweise nicht mehr so spielerisch drauf, weil wir sie auch in Ruhe lassen und sie nicht animieren wollen. Aber da haben wir zum ersten Mal gesehen, wie ein Kegelrobbenbulle einen Seehund zerfleischt. Und es war bisher bekannt, dass diese Kadaver immer wieder angespült worden sind an der Küste. Also auch in Helgoland, immer wieder in alle paar Wochen war wieder ein neuer Kadaver dort. Aber keiner wusste so richtig, wer oder was diese Verletzung ausgelöst hat. Und dann ging so eine ganz lustige Kaskade, kam da in Gang, weil ich dann auch mit einem Robbenforscher in England Kontakt hatte, der mir das überhaupt nicht geglaubt
hat.
Der
sein Leben lang postuliert hatte und geforscht hatte zu den Ursprüngen dieser Verletzungen.
Ne? Genau, der hat im Endeffekt geglaubt, dass diese Verletzungen, das sind so ringförmige Verletzungen, wo das Fleisch den Robben so vom Körper geschält wird, dass sie durch Schiffspropeller hervorgerufen werden. Und er hat da wirklich 5 oder 8 Jahre seines Lebens da reingesetzt und auch so Gummi-Robben nachgebaut. Und im Endeffekt hat er dann direkt vor seiner Haustür gesehen, wie ein Kegelrobbenbulle genau mit so wie so ein Maiskolben, wie du so drehst, so ein großes Tier hat ja enorm Kraft und dann so einen kleinen Seehund einfach abschält. Mhm. Und dann war klar, okay, ich muss mich auf eine andere Forschung, nicht auf eine andere Forschung, aber er ist dann eingeschwenkt und hat uns dann im Endeffekt geglaubt. Aber das kam Monate danach.
Aber er musste es erst selbst beobachten? Ja. Also nachdem du ihm gesagt hast, hat er dann es dann selbst zufälligerweise
gemacht? Wir haben nicht beobachtet, wie der Seehund getötet wurde. Aber lustigerweise, das Jahr davor hat ein Kumpel von uns dann Bilder rausgekramt, wo er das ganze Verhalten schon an der Oberfläche nachgewiesen hatte. Und dann war es einfach natürlich lag das ganz nahe, die Bilder über Wasser und unter Wasser zu verbinden. Und damit hatten wir die Geschichte. Und das hat dann auch den Forscher Abo van Neer, mit dem wir da gearbeitet haben, eben dann auch überzeugt oder besser gesagt ihn einfach nur bestätigt, weil er wusste eigentlich schon, dass das Kegelrobben sind. Und dann konnte er dann auch seine Paper darüber veröffentlichen. Und es passiert nach wie vor in der ganzen Nordsee und auch vor Kanada, dass eben Kegelrobben richtig als massive Raubtiere auftreten und tatsächlich solche Tiere töten, die so groß sind wie sie selber.
Wahnsinn. Mhm. Bei all den Sachen, die du machst, als Meeresbiologe, als Forschungstaucher, als Moderator, als Autor und Co., gibt es für dich so einen ganz klaren roten Faden, der sich durch all diese Tätigkeiten zieht, an denen du dich orientierst?
Liebe zur Natur, Liebe zum Ozean, die Liebe, unter Wasser zu sein. Und es spielt tatsächlich keine Rolle, wo das ist. Wir haben so absurde Orte teilweise aufgesucht. Du hast ja auch mit Florian Huber eben gesprochen. Wir waren im Nürnberger Brunnen, haben uns erst 50 Meter abseilen lassen, um dann in einer dreckigen Pfütze aus 5 Meter Wassertiefe zu tauchen, um dort archäologische Überreste zu suchen. Und selbst das macht mir Spaß, obwohl du nach 30 Sekunden, wenn du anfängst zu buddeln, nichts mehr siehst, weil du einfach null Sicht hast und so viel Sediment aufwirbelst. Aber das finde ich großartig.
Sehr cool. Wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Vor der Kamera oder hinter der Kamera?
Oh, super spannend. Tatsächlich in der letzten Zeit sehr, sehr viel hinter der Kamera, weil ich sehr gerne solche Bilder inszeniere und es macht mir wahnsinnig Spaß.
Okay, heute behalten wir dich auch trotzdem vor der Kamera.
Das ist okay.
Fernsehshow oder Schulvortrag?
Schulvortrag.
Seegraswiese oder Korallenriff?
Spannend. Ich nehme heute mal das Korallenriff.
Immer nach Tagesform.
Ja, tatsächlich. Ich hätte jetzt wahrscheinlich vorgestern gesagt, Seegraswiese, es kommt immer auf die Sichtweite drauf an.
Fischei-Objektiv oder Makrolinse?
Geile Frage. Ich habe früher tatsächlich viel mit einem Fischei fotografiert, habe ich schon seit Jahren nicht mehr, weil das irgendwie so eine wahnsinnig starke Verzerrung hat. Mittlerweile gibt es von Nauticam hier, ein absurdes Objektiv, so einen langen Schnorchel, der beides vereint. Ein Fischei-Makroobjektiv. Das heißt, ich kann so nah rangehen, dass ich ein Auge von einem Fisch fotografieren kann und den ganzen Fisch noch im Hintergrund.
Und das ist ein witziges Gehäuse, ja.
Ja, ein ganz langer Schnorchel, mit dem ich dann Fotos machen kann, die für ein paar Jahre für mich undenkbar waren. Deswegen tatsächlich mal beides.
Werbung. Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen. Mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern.
Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken. Viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen, oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei.
Soundcheck oder Wasserprobe?
Wasserprobe.
Tagsüber tauchen oder nachts?
Nachts. Sofort nachts. Ich liebe Nachtsauchgänge. Muss man viel häufiger machen, weil du sonst die Hälfte des Lebens verpasst. Und das tun wir häufig als Taucher, leider.
An der Oberfläche oder in der Tiefsee?
Ich kann leider nicht in der Tiefsee tauchen, außer ich habe ein U-Boot. Ich warte tatsächlich gerade auf eine Expedition, die Tiefseeforschung betrieben hat. Da konnte ich nur zuschauen, wie der Tauchroboter in die Tiefsee hinabgeglitten ist und konnte die Bilder dann sehen, live. Deswegen würde ich sehr, sehr gerne mal da live runtergehen und mir das anschauen, weil die Tiere, die da unten sind, die sind so bizarr, dass du denkst, du bist auf einem anderen Planeten. Aber es ist alles hier auf der Erde.
Autor sein für Kinderbücher oder für Sachbücher für Erwachsene?
Kinderbücher, weil wenn du das für Kinder beschreiben kannst, dann verstehen es auch die Erwachsenen und finden es genauso geil.
Fisch oder vegetarisch?
Ach so, zum Essen, weißt du? Vegetarisch, so gut es geht. Im Ausland häufig Fisch, weil manchmal gibt es gar nichts anderes, je nachdem, wo ich bin.
Okay, das bringt uns auch tatsächlich in das nächste Thema. Und zwar bist du ja vor kurzem genau zu diesem Bereich, nämlich zur Fischerei, sehr viel unterwegs gewesen. Und das ist ja was, was glaube ich, sehr weit bekannt ist, dass die Überfischung in den Meeren ein riesengroßes Problem ist. Ja. Da hört man immer wieder Zahlen, wie seit 1970 sind die Fischbestände um 50% zurückgegangen. Wenn man sich vorstellt, dass man doppelt so viele Fische in den Meeren waren, das ist ja Wahnsinn.
Und wir waren mal halb so viele Menschen, als ich geboren wurde.
Ja,
das stimmt. Ist auch krass.
Das ist auch krass, ja. Und Lukas, vielleicht kannst du mal so ein bisschen einordnen. Wir wollen heute über das Thema Thunfische sprechen und daran diese Überfischungsproblematik verdeutlichen. Mhm. Und Thunfisch, glaube ich, auch ein Fisch ist, womit sehr viele Leute was anfangen können, auch auf der Speisekarte. Und vielleicht kannst du einfach mal das Thema Thunfische vorstellen, auch erklären, warum das vielleicht so komplex und besonders ist, und uns da mal so eine kleine Einführung geben.
Ich glaube, der Thunfisch eignet sich super als eine Art und deswegen sprechen wir auch gleich über eure Mission, die sich auch am Thunfisch orientiert hat, weil der Thunfisch mit Abstand der beliebteste Speisefisch der Welt ist, was jetzt die Bepreisung angeht oder den Wert, der auch bereit ist, dafür zu zahlen, zeichnet sich dadurch aus, dass er einen hohen Energiegehalt hat und auch einen Geschmack, der von vielen Kulturen als sehr hochwertig erachtet wird. Die Thunfischjagd reicht zurück bis vor tausenden von Jahren, also in den ersten Geschichtsüberlieferungen aus dem Mittelmeer oder auch aus dem pazifischen Raum, wird in verschiedensten Methoden auf Thunfischjagd gemacht. Und ich würde mal sagen, so seit der 80er, 90er ist im öffentlichen Bewusstsein um die Überfischung der Thunfische die zentrale Spezies gewesen. Und jetzt haben wir heute, glaube ich, so zwei Dynamiken, die dieses Thema Überfischung so ein bisschen undurchsichtig machen. Zum einen, dass generalisiert wird. Also es wird generalisiert über zum Beispiel Thunfischfischen ist unnachhaltig, ja, weil gesagt wird, ja, da gab es bedrohte Thunfischpopulationen. Da werden wir gleich mal drüber sprechen, ob das wirklich so pauschal gesagt werden kann oder nicht. Und ich glaube, die andere Challenge, die wir heute haben, ist, dass unser öffentliches Bewusstsein für den Ozean natürlich auch limitiert ist, in wie viel Themen kann die Gesellschaft sich gleichzeitig aufbürden. Und da sprechen wir natürlich im Ozean über den Klimawandel. Wir könnten über so viele Themen heute sprechen, über Plastikverschmutzung, die sehr relevant war in den letzten 5 bis 10 Jahren in unserer Gesellschaft hier. Und ich habe das Gefühl, bin ich auch gleich mal gespannt, was du dazu sagst, dass das Thema Überfischung da in den Hintergrund gerückt ist. Und wenn man mal ein Ranking machen würde, was die größten Umweltprobleme im Ozean sind, wenn es wirklich auch um unsere eigene Lebensexistenz geht und die Integrität von Ökosystemen, dann muss man sagen, dass die Fischerei mit Abstand auch das größte Umweltproblem ist, was wir aktuell im Ozean haben. So meine persönliche Meinung. Und ich glaube, deswegen macht das ist das super cool, dass wir heute so einen kleinen Deep Dive machen können und den Thunfisch nehmen als so eine Flaggschiff-Spezies, um da mal reinzutauchen.
Ja, Uli, jetzt bin ich gespannt. Würdest du das unterschreiben, die Überfischung oder die Fischerei, das größte Problem in den Ozeanen?
Auf jeden Fall ein massives Problem. Es gibt natürlich noch weitere. Wir kennen sie alle. Du hast es auch angesprochen, eben der Klimawandel, die Plastikvermüllung, das Einbringen von Chemikalien in den Ozean. Es gibt ja eine Vielzahl davon, aber natürlich hast du recht, die Überfischung zerstört ganze Ökosysteme, weil sie einfach häufig die Top-Räuber an der Oberfläche wegfischt und dadurch eben ganze Ökosysteme zerstört. Wir haben diesen Film, also es geht um eine neue Terra X-Folge, die jetzt im August wahrscheinlich ausgestrahlt wird, die wir letztes Jahr gedreht haben. Wir haben die aus mehreren Gründen gedreht. Das eine war, weil der Thunfisch sich eben als Beispiel anbietet, dass du zeigen kannst, wie Fischerei mittlerweile ein globales Phänomen geworden ist und wie absurd es ist, dass wir Thunfisch bei uns im Supermarkt kaufen, der 10.000 Kilometer weit weg in Papua-Neuguinea gefangen wurde. Ein weiterer Grund war einfach für uns mal selber zu sehen, wie so eine Fischerei abläuft, weil wir wissen, wir können uns einen Schlachthof vorstellen. Auch keine schönen Bilder, aber bei der Fischerei, das wird sehr stark romantisiert, finde ich. Wenn du so ein Fischbrötchen an der Nordsee kaufst, dann denkst du, ja, so ein traditioneller Fischer. Stimmt ja auch an manchen Orten noch, aber an ganz, ganz wenigen. Und das, was wir halt dann gesehen haben, ist, dass das natürlich eine hochindustrielle Entwicklung genommen hat, die Fische in riesigen Tonnagen aus dem Ozean holt. Teilweise natürlich die Menschen auch nicht besonders gut behandelt, je nachdem, wo das eben stattfindet. Aber einer der für mich wichtigsten Gründe war, den Film zu machen, um mal zu zeigen und auch für uns zu verstehen, dass es eben nicht so schwarz-weiß gedacht werden kann. Du hast es gerade angesprochen. Viele Leute, ich bin auch damit aufgewachsen sozusagen in meinem Studium, Thunfisch ist alles Kacke. Kannst du nicht mehr essen, ist nicht nachhaltig. Aber dass in den letzten 15 Jahren da teilweise auch Schutzmechanismen gegriffen haben, zum Beispiel im Mittelmeer, wo wir auch waren, wo heute der Thunfisch eine unglaubliche Erholung hingelegt hat, das war mir völlig neu. Und das wollten wir eben auch zeigen. Natürlich hinterlässt der Film so ein bisschen das Gefühl, klar, wir holen viel zu viel Fische raus. Und das ist natürlich auch die Message, die wir haben. Aber man muss da so ein bisschen genauer hinschauen, weil das in jeglicher Naturschutzthematik, in der du bist, gibt es kein Schwarz und Weiß. Es gibt immer eine Grauzone, in der wir uns bewegen. Und das wollten wir eben mit dem Film auch zeigen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Die Regie hat Claudia Rubi gemacht. Die hat so gut da recherchiert und eben uns auf solche Schiffe gebracht, was ich für unmöglich gehalten hätte. Also wir durften auf so einem Ringwadenschiff mitfahren in Papua-Neuguinea, ein philippinisches Schiff, was in Papua-Neuguinea Gewässern fischt, was für mich ein unglaublicher Einblick war.
Vielleicht kannst du vorher noch mal so ein bisschen die Szenerie aufmachen. Mhm. Papua-Neuguinea, wie muss man sich das vorstellen? Land und Leute, einfach nur so ganz kurz, dass wir so verstehen, in welchem State of Mind, wo seid ihr da eigentlich angekommen?
Tatsächlich kann ich von dem Land dir gar nichts erzählen, weil ich wirklich fast nur auf dem Wasser war. Ich bin vom Flughafen von Port Moresby nach Ley, da ist auch das Schiff gestartet. Das ist so die Hauptstadt in Papua, wenn es um Thunfisch geht. Und dann sind wir nach einem Tag auf dieses Schiff gegangen und sind dann rausgefahren. Es ist ein Schiff, vielleicht 60, 70 Meter lang, auf dem die Crew, müsste ich jetzt wahrscheinlich lügen, vielleicht 25, 30 Leute arbeiten. Ziemlich räudiger Dampfer, aber einer der modernen da in der Flotte. Wir durften nur zu zweit mit, also ein Kameramann war noch dabei und ich. Wir haben uns da so eine kleine Koje geteilt, die wir uns noch mit irgendwie 150 Kakerlaken geteilt haben. In winzigen Kojen, die für uns große Lulatsche wirklich immer viel zu eng waren. Und dann geht es los. Dann fährst du raus und dann gehst du dann nach oben und schaust den Leuten zu, wie sie mit dem Fernglas den Ozean abscannen. Ein Fernglas an der Oberfläche und mit dem Sonar unter Wasser. Das heißt, du kannst auch so einen Fischschwarm unter Wasser verfolgen und irgendwann kommt er an die Oberfläche. Und das ist der Moment, wo die dann das Beiboot zu Wasser lassen. Und an diesem Beiboot hängt ein Ende dieses Netzes und dann wird eben in relativ kurzer Zeit dieses Netz eben in einem Kreis rumgeführt, dieses Ringwadennetz. Und das sind ja unfassbare Dimensionen. Also das Netz geht 250 Meter in die Tiefe und riegelt dann eben so eine Meeresfläche so komplett ab. Und wenn dann das Netz unten gezogen wird, ist für die Thunfische natürlich kein Entkommen mehr. Und dann wird das Netz zugezogen und im Laufe von mehreren Stunden an die Oberfläche wieder geholt, eingeholt. Und irgendwann ist dieses Ringwadennetz so klein, dass dann mit so einer Schöpfkelle der Thunfisch abgeschöpft wird.
Ja, und bevor das abgeschöpft wird, sehen wir jetzt gleich auch, wie du ins Wasser gehst.
Ja, genau.
In dieses Netz rein.
Ja, da haben die mir erlaubt, dann ins Netz reinzuspringen und haben es in dem Moment natürlich nicht kleiner gemacht. Das war dann so, dass die Strömung so stark war, dass ich immer wieder unter dieses Netz gezogen worden bin, wo ich halt aufpassen musste, nicht selber im Netz zu landen. Und das sind jetzt Gelbflossen-Thunfische, die da ungefähr so 8 bis 10, 12 Tonnen, die dann halt in wilder Panik hier durchs Wasser schießen, teilweise sich natürlich im Netz schon verheddern und dann eben ersticken und sterben. Und das wollte ich eben mal unter Wasser sehen, was das für Mengen sind, ob es da eine große Menge an Beifang gibt, weil das wird ja häufig verbunden eben mit der Thunfischerei.
Ja. Gab es Beifang?
Eine Mobula war drin.
Ja.
Genau, den haben sie dann rausgeholt, aber der wurde natürlich beim Hochholen auch stark beschädigt. Also ich weiß nicht, ob der tatsächlich überlebt hat. Ansonsten gibt es kaum Beifang an der Stelle tatsächlich, weil eben die Thunfischschwärme, die dort in der Nähe sind, in Papua-Neuguinea, die sind nicht vergesellschaftet mit Delfinschulen, sodass du eben hier an der Stelle, anders wie im Osten vom Pazifik, eben kaum Beifang hast an Delfinen. Und das war für mich eben auch neu. Ich habe immer gedacht, ja, die verfolgen die Delfine, unten drunter sind die Thunfische, dann werden die Delfine abgeschlachtet und dann hat man die Thunfische. Aber das ist tatsächlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Wahrheit, beziehungsweise heutzutage glücklicherweise sehr, sehr selten.
Und wie fühlt sich das an, in so einem Netz zu sein? Weil ich meine, wir sind ja in der Lage, auch Empathie mit anderen Tieren zu haben.
Ah,
und
ja,
wenn man dann in so einem Raum abgeschlossen ist, wie hat sich das angefühlt?
Ja, brutal. Du weißt natürlich, dass die Tiere halt jetzt sterben werden. In den nächsten paar Minuten wird das Netz immer kleiner, dann werden die abgeschöpft. Und dann habe ich auch gefilmt, wie die dann in dieser Industriemaschine Schiff über solche Rutschen dann unten in die Lagerräume, ja, im Endeffekt noch fast lebendig eben geleitet werden und da unten dann halt in so einer Salzlage sterben. Ja.
Und
das ist die Industrie der Fischerei.
Ja, und kannst du das nochmal für uns greifbarer machen, dieses Gefühl, dieses entsetzliche Gefühl, in dem Netz zu sein? Was sind so, abgesehen von der Empathie, dass du die Tiere siehst und denkst, oh shit, die sind bald tot.
Ja. Ne,
wie fühlt sich das an? Was hört, riecht, schmeckt man? Also wie war dieser Moment in dem Netz?
Ja, in dem Fall habe ich jetzt ich habe nicht die Panik der Tiere gefühlt, weil ich musste erstmal selber klarkommen, dass ich da nicht im Netz lande. Ja. Für mich war es halt ein wichtiger Moment, dieses Bild einmal zu bekommen, diese Thunfische dort im Netz zu filmen. Einfach mal, um zu sehen, was das für eine Menge ist, die man dann jetzt in einem Mal eben auch aus dem Wasser holt. Und was für eine Arbeit dahinter steckt. Also es ist wirklich ein hochindustrialisierter Prozess, der aber immer noch vom Meer abhängig ist. Also diese Menschen arbeiten hart, teilweise eben 15 Stunden am Tag. Sobald das Netz reingeht, dann kommt es wieder raus. Es dauert 8 Stunden, dann wird vielleicht, wenn der nächste Schwarm kommt, nochmal das Netz reingeworfen. Das ist schon immer wieder beeindruckend, egal ob es Fischerei ist oder was anderes, was Menschen auf der Welt machen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und der ist natürlich auf so einem Schiff nicht sehr hoch. Die sind teilweise mehrere Monate an Bord und kriegen zum Frühstück Thunfisch und Reis, zum Mittagessen Reis und Thunfisch und zum Abendessen nochmal Thunfisch und Reis.
Portion Quecksilber mit inklusive.
Ja. Ja, das ist schon enorm. Aber trotzdem waren das alles ganz nette, fröhliche, wahnsinnig zuvorkommende Menschen. Das ist halt immer wieder das Beeindruckende. Du kannst denen nicht böse sein. Du kannst uns böse sein, warum wir das so weit getrieben haben. Was im Endeffekt natürlich auch die Nachricht dieses Films teilweise sein muss. Ob wir es uns leisten können, Thunfisch bei uns in den Supermarkt zu stellen, den wir nicht unbedingt als Nahrung brauchen, der einfach aus Papua-Neuguinea kommt, ja, wo die den vielleicht in wesentlich geringerer Menge selber zur Nahrung verwenden könnten.
Und du hast gerade die Menschen angesprochen, es schien super nett gewesen zu sein. Was hatten die für ein Bewusstsein über die Fischerei und auch die Fischbestände? Also diese Ringwadenfischerei ist ja nicht so besonders nachhaltig, ist zumindest mein Kenntnisstand, weil ja der komplette Schwarm abgefischt wird. Da bleibt ja am Ende nichts übrig, was sich wieder reproduzieren kann oder ähnliches.
Ja.
Wie ist deren Bewusstsein? Sagen die, ey, das ist hier ein ehrenwerter Job und ich mache das, um meine Familie zu ernähren und leben damit so ein bisschen an der zumindest meeresbiologischen Realität vorbei? Oder sind sie sich dieser Sache auch bewusst und wussten schon, weshalb ihr eigentlich auf diesem Boot seid?
Du siehst es ja an eigentlich allen Stellen, wo du Fischerei beobachtest. Also gerade wenn es Küstenfischerei zum Beispiel auch ist, an anderen Ländern. Die Menschen wissen sehr, sehr gut, die beobachten sehr, sehr genau, weil die es über Jahre hinweg immer wieder vor der Haustür haben, dass die Fische kleiner werden, dass die Mengen an Fisch kleiner werden, dass sie viel weiter rausfahren müssen, um den gleichen Ertrag zu haben. Die wissen ganz genau, dass das eine begrenzte Ressource ist. Aber sie haben an vielen Stellen keine andere Möglichkeit, weil es nicht diese Menge an Landwirtschaft gibt, weil man nicht in den Supermarkt geht und sich das billige Fleisch kaufen kann. Das ist deren Proteinquelle an vielen Stellen. Und die Menschen dort wussten genau, die haben auch gesagt, wir müssen länger draußen sein, wir finden nicht mehr so viel Thunfisch. Es bleibt über die letzten Jahre tatsächlich relativ konstant, gerade an dieser Stelle, weil es ein einigermaßen vernünftig gemanagter Fischstock ist. Also die Populationen sind da wohl noch gesund. Es kommen natürlich jetzt immer mehr Schiffe in die Region, die eben auch was von dem Stück Kuchen haben wollen, sodass man natürlich nur noch warten kann, bis es vielleicht auch mal nicht mehr nachhaltig ist. Aber so wie es dort läuft, und deswegen haben die uns auch an Bord gelassen, die haben ein sehr gutes System mit Beobachtern an Bord, die haben ein sehr gutes System, die Schiffe mit GPS-Trackern zu versehen. Das ist schwierig für illegale Fischer dort zu arbeiten. Und deswegen kann man schon sagen, das ist einer der sicherlich am besten gemanagten Fischpopulationen oder Thunfischpopulationen. Aber wenn die das jetzt übertreiben, wenn da auch die Quote hochgeht, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis da die Zahlen runtergehen.
Und da würde ich mich gerade, weil du gesagt hast, der ganze Fischschwarm wird gefangen und deswegen ist das unnachhaltig. Da will ich mich einmal kurz einklingen, ein bisschen fachsimpeln. Es gibt ja eine Fischereiwissenschaft, das ist eine eigene wissenschaftliche Disziplin, die einem erlaubt, mit sehr alten Gleichungen auszurechnen, aus den Fängen diesen Jahres und im Jahr davor, wie sogar historisch sich teilweise diese Stocks, diese Fischpopulationen entwickelt haben. Und wenn ich weiß, wie viel Tonnen ich dieses Jahr gefangen habe, wie viele Boote draußen waren und beobachte das über ein paar Jahre, dann kann ich für jede Jahrklasse sogar der Fische von den Jungtieren bis zu den adulten Tieren ziemlich gut, ne, im Rahmen der Modellierung errechnen, wie viel Fische ich habe. Das heißt aber nicht, dass wenn eine Ringwadenfischerei, die mit, ich sag mal, 10 Booten rausfährt und eine relativ gute Quote gesetzt bekommen haben, einen gesamten Schwarm fangen, dass das unnachhaltig ist. Ne? Das ist sogar eigentlich ein Vorteil. Denn wenn ich zum Beispiel sage, dass ein Boot rausfährt und fängt nur einen Teil des Schwarms und muss wieder rausfahren und hat hier Beifang, dann heißt das, es wird ineffizient und der CO2-Footprint pro Kilogramm Protein ist sogar noch schlechter, als wenn man direkt einmal den ganzen Schwarm fangen würde. Der Knackpunkt, den du gerade gesagt hast, ist, es geht um den Gesamtdruck einer Fischerei. Also wie viele Boote habe ich und was ist der Total Catch? Es gibt in der Fischerei einen Richtwert, der nennt sich Maximum Sustainable Yield. Das heißt, wenn ich weiß, wie viel Fischreproduktion entsteht aus einer gewissen Biomasse Fisch in einem Jahr, dann kann ich auch ausrechnen, wie viel ich maximal rausnehmen kann, um im nächsten Jahr wieder die gleiche Biomasse zu bekommen. Das heißt, in der Theorie und an manchen Stellen auch in der Praxis ist das sogar möglich. Und dann möchte man sogar, das ist die Ironie, ist so ein bisschen gegen die Intuition, dass so ein Ringwadenfischer mit einem Fang so viel Fische wie möglich von seiner individuellen Quote fängt, damit am Ende der Footprint pro Gramm oder Kilogramm Protein nachhaltig ist. Ja.
Und genau da verstehe ich das jetzt nicht, weil wenn man den ganzen Schwarm abfischt, dann sind da ja wahrscheinlich geschlechtsreife Tiere dabei, aber auch welche, die noch so jung sind, dass sie eben noch nicht geschlechtsreif sind. Und wenn man dann auch alle aus diesem Schwarm, die geschlechtsreif waren, rausnimmt, dann reproduziert sich davon ja gar nichts. Wäre es nicht klüger, das irgendwie so zu machen, dass man sagt, die Tiere müssen zumindest schon mal so geschlechtsreif gewesen sein, dass sie sich schon einmal fortgepflanzt haben? Kannst du mir das erklären, weshalb es dann vorteilhaft ist, wirklich diesen ganzen Schwarm auf einmal rauszuholen? Oder also, weshalb es kein Problem
genau,
ist?
Genau, nee, das ist gut, dass du fragst. Zum einen muss man sagen, dass nicht in jedem Thunfischschwarm oder allgemein in Fischschwärmen alle Jahrklassen gleich repräsentiert sind. Also es ist nicht so, dass du Thunfische, die 20 Zentimeter lang siehst, mit Thunfischen, die 2,5 Meter lang sind. Sondern normalerweise halten sich die Jahrklassen, weil sie gemeinsam geleicht werden. In einer Region werden sie aufwachsen, dann in den jeweiligen Schwärmen auf. Und dann passiert das manchmal, dass größere Schwärme, wenn die Größen ein bisschen unterschiedlich sind, zusammenkommen. Aber in der Regel ist das bei Thunfischen relativ konform. Die andere Sache ist, das gibt es tatsächlich. Also gerade in der Frischwasserfischerei und auch in manchen Regionen in den USA zum Beispiel, da gibt es ganz klare Größenlimits. Ne? Also da gibt es dann ein Mindestmaß, das heißt, das Tier muss so und so groß sein. Da gibt es bei Hummern zum Beispiel, gibt es das, bei vielen Fischarten, da gibt es diese Limits. Was aber super wichtig dabei ist, ist das mit den Observern. Weil du hast einmal illegale Fischerei, die man entweder erwischen muss oder halt nicht und dann existiert die. Es gibt aber auch viel einfach nicht dokumentierte Fischerei, die dann schwierig macht, das Ganze zu berechnen. Und diese Jobs der Observer, die sind super wichtig. Und selbst hier in der EU gibt es viele Fischereien, wo wir teilweise nur 1, 2 oder 3% der Boote haben, an denen solche Observer an Bord sind und eben diese wichtigen Daten rausziehen. Wenn wir diese Daten nicht haben, passiert das nicht. Was dann besonders schwierig nochmal ist in Regionen wie in Afrika, teilweise auch im asiatischen Raum ist, jetzt bin ich als ein Observer dort an Bord und habe die Rolle, hier etwas zu dokumentieren, potenziell auch zum Nachteil derer, mit denen ich hier auf dem Bord bin und an See, diese Rolle auszufüllen in Ländern und auch in Hoheitsgebieten, wo das Recht nicht ein Telefonanruf entfernt ist, ist eine sehr, sehr tricky Rolle. Da gibt es auch in einigen Staaten Probleme mit Schmiererei und Korruption natürlich. Und es gibt auch einige Geschichten, wo einige dieser Observer in manchen Ländern verschwunden gegangen sind unter ominösen Zuständen. Das heißt, diese Rolle ist sehr wichtig. Aber wie hast du das wahrgenommen, so die Beziehung von dem Observer zu den Fischern?
Wir haben ein Interview mit ihm gemacht, sehr schöne Frage. Er war da sehr weit außerhalb. Also er wollte nicht Freund mit denen sein, aber auch nicht Feind. Das war tatsächlich, er wollte sehr neutral sein. Also er hat sich nicht großartig gemischt. Er hat schon mit den Leuten gesprochen. Aber es war nicht einer der Crew. Das hat man sehr schnell gemerkt.
Ah, ja. Krass, okay.
Es war aber kein feindseliges Verhältnis. Aber ich glaube, er hat seinen Job da relativ ernst genommen, hat sich da tatsächlich rausgehalten, weil er sonst wahrscheinlich irgendwie
ist natürlich auch so ein Setup, wenn das Kamerateam dabei ist, dann versucht eine neutrale Entität natürlich auch möglichst neutral zu sein. Und
tatsächlich ist es sehr spannend, wenn wir solche Sachen begleiten, auch bei Expeditionen, und es war auf dem Schiff überhaupt kein Unterschied. Die vergessen irgendwann, dass du da bist.
Ah.
Das finde ich großartig. Und dann kannst du eben wirklich tolle die Bilder machen, die du haben möchtest. Die wissen natürlich schon, dass da noch irgendwelche fremdartigen Menschen rumlaufen, aber die schauen nicht mehr in die Kamera, die lachen nicht oder die weinen nicht. Du bist da dann wirklich zumindest für die Tage ein einigermaßen neutraler Beobachter.
Umso cooler, wie ihr diese Bilder gemacht habt, weil man redet über dieses Thema Fischerei, aber wenn man online mal guckt nach Stock-Footage und nach, es gibt vom High-Finning zum Beispiel, in den Haien die Flossen abgeschnitten werden, oder auch von der Blauflossen-Thunfischerei, ganz, ganz wenig hochqualitative Bilder aus den jeweiligen, ich sage jetzt mal, Ländern oder Industrien. Deswegen, wie schwierig ist das, auf solche Boote zu kommen? Wie ist da der Prozess sozusagen als ein ausländisches Drehteam mit einem Namen, wo man natürlich auch sieht, Terra X beleuchtet, die Umweltperspektive? Wie ist da die Herangehensweise? Wie schafft man das?
Das hat Claudia Rubi, die Regisseurin von dem Film, super hinbekommen. Die hat dann über verschiedene, ich glaube über Twitter wahrscheinlich oder auch über den MSC und den WWF, hat die in Papua-Neuguinea dann Kontakte geknüpft und hat dann eine Fischerei gefunden, die uns das erlaubt haben. Weil die halt wussten, wow, okay, die haben keinen Dreck am Stecken. Natürlich, es klingt für uns immer so, hey, das sieht doch aus wie illegale Fischerei. Ja. Aber das wollten wir ja nicht zeigen, weil die würden uns niemals an Bord lassen.
Klar.
Im Endeffekt bleibt es ein Raubbau an der Natur. Aber die waren sich bewusst, dass sie genau das so zeigen wollten, weil sie eben möglichst viel dafür tun, dass es eben einigermaßen nachhaltig ablaufen kann. Mhm. Und das ist in den Gewässern um Papua-Neuguinea an vielen Stellen tatsächlich der Fall, weil die kein Interesse haben, weil der Thunfisch eben so wertvoll ist, dass es relativ schnell wieder bergab geht. Mhm. Und so war es auch im Mittelmeer. Das ist eine super spannende Geschichte. Mhm.
Wir gucken uns jetzt trotzdem noch mal hier zu Ende an, diese Aufnahmen, die ihr da gesammelt habt und was jetzt passiert mit den Fischen, wenn sie dann erstmal an Bord sind.
Genau, dann wird da unten, das geht dann über so eine Luke, dieser Korb, und dann wird der unten geöffnet und dann prasseln die Fische da. Das sind ja massive, richtig gewaltige Kraftpakete, die prasseln da unter ohrenbetäubendem Lärm in die Lagerräume, und dort sterben sie dann, werden dann tiefgefroren, bleiben da für ein paar Wochen und Monate auf See, bis halt
die. Das sieht erstmal so aus, werden die direkt da im Ganzen gekocht?
Nee, das ist kalt. Also das, was du als Dampf gerade gesehen hast, ist Eis. Also das ist im Endeffekt kalter Raureif.
Schockgefroren, ja.
Ja, genau. Und das ist wieder zurück in Lay. Also da werden dann die Schiffe entladen. Da siehst du, das, was da als Rauch jetzt da erscheint, das sind die tiefgefrorenen, dampfenden Fische. Und die kommen dann, die werden 200 Meter weiter transportiert und dann landen sie in der Fischfabrik. Und es war auch verrückt, diese Fischfabrik zu sehen. Das ist halt dann im Endeffekt ein Schlachthof, nur dass das Vieh draußen auf dem Meer getötet wird und nicht direkt hier mit einem Kopfschuss. Und dann wird dieser Thunfisch da zerlegt, wird geschuppt, oder besser gesagt, die Haut wird abgezogen. Dann werden die Filets rausgenommen. Es sind hauptsächlich Frauen, die da für ihre Familie dort ein gutes Einkommen haben. Dann wird es unterteilt in das braune Fleisch, das sozusagen qualitativ minderwertige Fleisch, zu dem weißen Fleisch, was dann bei uns in die Dose kommt. Wird dann teilweise entweder mit Wasser oder mit Öl versehen und dann zugemacht, erhitzt, um es zu sterilisieren. Und dann kommt es auf Paletten und dann landet es bei uns im Supermarkt. Da waren dann so Aldi-Symptome, Symbole drauf und Lidl, glaube ich, auch. Also das sind die Dosen, da kommen sie her. Und das fand ich wahnsinnig interessant und spannend, das mal hier direkt live vor Ort zu sehen.
Ja, super spannend. Und der nächste Stop, den ihr dann eingelegt habt, waren die Malediven. Und dort hast du dann eine andere Art der Thunfischfischerei kennengelernt,
ja,
nämlich das Pole-Line-Fishing.
Die Aufnahmen, die du jetzt zeigst, die sind tatsächlich nichts von dem Terra X-Ray. Die habe ich vor 5 Jahren, also sie sind schon davor entstanden, mhm, weil ich das einfach mal privat machen wollte. Ich habe einen Tauchlehrer da kennengelernt, der eben auf so einem Kutter gearbeitet hat. Und der hat es dann geschafft, dass ich da mal 4-5 Tage mitfahren konnte, alleine. Und habe dann das gesehen, wie die dort Thunfisch aus dem Wasser holen. Und das ist eine extrem selektive Fischerei. Das ist jetzt ein anderer Thunfischart. Da sieht man auch wieder, dass Thunfisch nicht gleich Thunfisch ist. Die locken den Thunfisch mit so kleinen Beutefischen an, die sie hinter dem Boot ins Wasser werfen. Und dann haben die nur eine Angel mit einem Angelhaken. Der Thunfisch beißt dann in den Haken und dann wird er über die Köpfe der Leute hinweg zurück an Bord geworfen, wo er sich dann löst und dann eben auch in den Lagerräumen landet. Das klingt erstmal nach einer extrem nachhaltigen selektiven Fischerei. Du holst wirklich nur den Thunfisch. Gibt's keinen Beifang, nur diesen eine Art des Thunfischs. Das Problem ist tatsächlich, und das habe ich vorher noch dokumentiert und habe die Menschen dort begleitet, um diesen Beutefisch anzulocken beziehungsweise aus dem Wasser zu holen, machen die Tauchgänge und fischen so ein ganzes Korallenriff mit so einem riesigen Netz innerhalb von einer Stunde komplett leer. Diese ganz kleinen Beutefische. Und deswegen ist diese Thunfischerei eigentlich gar nicht mehr nachhaltig, weil du eben diesen Beifang in Kauf nimmst oder diesen, es ist kein Beifang, es ist ein ganz entscheidender Fang, um überhaupt diese Thunfische anzulocken. Und da wird eben, um so einen Thunfisch aus dem Wasser zu holen, wird ein ganzes Riff leer gefischt und teilweise, wo ich dabei war, mussten die Tauchgänge bis in 40, 50 Meter Tiefe machen auf so einem Offshore-Riff, um überhaupt noch diese Beutefische zu bekommen.
Und auch der CO2-Footprint ist ja auch bei diesen Booten um einiges höher als bei so einem
Regenwarnfischer. Ja. Mhm. Weniger, kleinere Mengen rausholst, ja.
Ah, super spannend. Ich habe wirklich bis gerade eben gedacht, die Ringwadenfischerei wäre deutlich weniger nachhaltig als das, was wir hier gerade gesehen haben. Spannend,
du musst
die Facetten, die da jetzt reinbringen.
Du musst immer schauen, wo du hingehst, in welches Meer, wie groß die Schiffe sind, wie viel Schiffe es in einer Region gibt. Also es ist alles, du kannst nicht einfach sagen, die und die Fischerei ist überhaupt nicht nachhaltig. Selbst die Langleinenfischerei kann durchaus, wenn du es in bestimmten Jahreszeiten machst, sehr selektiv sein, weil es eben zum Beispiel andere Beutetiere wie den Blauhai im Mittelmeer an bestimmten Jahreszeiten eben nicht gibt und die da keinerlei Haie aus dem Wasser holen.
Es gibt immer so zwei große Faktoren, die für mich in diesem Gespräch, ob eine Fischerei nachhaltig ist oder nicht, in dieser Gleichung des wie nachhaltig ist es, immer vor dem Gleichheitszeichen stehen. Und das ist zum einen Selektivität und zum anderen Intensität. Mhm. Man kann sich jede Fischerei eigentlich nehmen und sich eine Location raussuchen, wo es total nachhaltig ist.
Ja.
Und dann die gleiche Fischereimethode an einer anderen Location, die absolut total unnachhaltig ist. Also wenn man zum Beispiel auf den Azoren ist und man schießt dort mit der Harpune einen Skipjack-Tuna. So, dann ist das vom Footprint her in dem Moment, wenn der Fischer sowieso schon draußen ist oder kurz vor der Küste ist, vom Footprint her wahrscheinlich sogar nachhaltiger, als wenn er eine Konserve mit irgendwelchem Obst und Gemüse nimmt, was zweimal um die Welt geschifft ist und er dann dort aufmacht und dafür zum Supermarkt fährt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Speerfischer in Florida zum Beispiel, wenn dort jeden Tag 100 Speerfischer, zwar sehr selektiv, dann eine Art, die noch gerade bewertet wird, als dem Stock geht's noch gut, schießen, dann kann das sein, dass diese Speerfischer, das ist nachgewiesen, dass in ganz Florida diese Goliath-Grouper, diese riesen Zangenbarsche, innerhalb von 20 Jahren komplett verschwunden sind, bis nur noch einige hundert Tiere übrig waren. Und ich glaube, das ist so das Takeaway auch, dass egal welche Fischereimethode, da gibt's manche Sachen, da kann man sagen, bis auf Dynamitfischen vielleicht, die sind nachhaltig. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt auch Beispiele, die überhaupt gar nicht nachhaltig sind.
Ja.
Dann kann man sich ja auch fragen, okay, wenn die Fischbestände in den Meeren so super stark überfischt sind oder das quasi ein kritischer Punkt ist, warum nicht Aquakultur? Da hört man ja ganz viel drüber. Ich wusste das lange Zeit nicht. Ich habe da immer an Lachse gedacht, aber auch Thunfische gibt es in Aquakultur. Die werden da gezüchtet. Was haltet ihr von dieser Lösung?
Das ist auch ein Teil, ein wichtiger Teil in dem Film. Da habe ich jetzt keine Bilder. Wir haben
ein paar Fotos haben wir dabei.
Fotos, vermutlich, genau. Das war jetzt in Japan. Wir haben eben, um die Geschichte auch noch abzuschließen, in Japan noch gedreht, weil da der Blauflossentun einer der wertvollsten Fische überhaupt ist. Da werden ja große Exemplare für teilweise mehrere hunderttausend, wenn nicht gar Millionen Dollar gehandelt. Ein Exemplar. Das ist immer so ein Show-Act auf so einem Fischmarkt. Die haben zum Beispiel keinerlei Regularien dort. Also der Blauflossentun, der ist da tatsächlich vom Aussterben bedroht, weil es eben keine Zertifikate und keine Regularien gibt. Und die werden den im Endeffekt ausrotten. Aber über die letzten Jahre haben die eben auch schon begonnen, sich nach Alternativen umzuschauen. Und wir haben einen Forscher begleiten können, der dort hier einen von diesen oder zwei von diesen Käfigen hat. Der hat es als einer der ersten schon vor 20 Jahren geschafft, Thunfische aus dem Ei zu züchten und groß zu ziehen. Was undenkbar galt, weil du musst ja erstmal Thunfische halten, die dann zum Ableichen bringen, zu einer bestimmten Tages-Nachtzeit. Dann musst du da sein, um die Eier abzuschöpfen. Dann musst du es schaffen, dass die Eier überleben. Die kleinen Thunfische, von denen ja nur einer von 100.000 überlebt, die groß zu ziehen und dann wieder in so ein Becken zu werfen und sie dann zu mästen. Und genau das ist natürlich das Problem. Um so einen Thunfisch groß werden zu lassen, brauchst du 15 bis 30 Kilo anderer Fische. Also um ein Kilo Thunfisch zu erzeugen, brauchst du 15 bis 30 Kilo, je nachdem, was für eine Art ist, anderer Fische, um diesen Fisch zu erzeugen. Und das ist natürlich völliger Quatsch.
Also und wo kommt der her?
Das sind Futterfische aus Südamerika, meistens irgendwelche kleinen Sardinen, Sprotten, Sardellen, die eben aus den großen Auftriebsregionen der Welt kommen, also die Westküsten Afrikas oder Südamerikas. Und die werden dafür klein gemacht, zu Fischmehl verarbeitet, damit der Thunfisch bei uns auf den Teller kommt. Eigentlich sollten wir diese kleinen Fische essen. Aber das ist leider bei uns in den Zivilisationen noch nicht so angekommen.
Genau, weil wir da würde ein Kilo genauso viel satt machen wie ein Kilo Thunfisch
später. Aber so eine kleine Sardelle bietet halt nicht den gleichen Preis wie so ein fettes Thunfischfilet. Schmeckt natürlich auch anders, aber es wäre die nachhaltigste Methode.
Und es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass wir, wenn es um diese Konsumgüter geht, in dem Fall Lachs oder auch Thunfisch, da war ja die Hoffnung ursprünglich oder das Narrativ ganz lange in der Aquakultur, dass das die Wildfänge ersetzen würde. Ja. Und was eigentlich passiert ist, wenn man sich die von der FAO zum Beispiel die weltweiten Werte anguckt, was die Fänge jährlich angeht, global der Fischerei und auch die Produktion durch die Aquakultur, dann ist beides massiv gestiegen. Das heißt, im Grunde genommen haben wir dadurch nur noch mehr Fischkonsum ermöglicht und gerade durch affluente Demografien in Asien, in China, wo halt im asiatischen Raum auch Fischkonsum ein Statussymbol ist, aufgrund der langen Hungergeschichte in den jeweiligen Kulturen auch, ist es halt gekommen, dass wir nicht sagen, anstatt der 2 Kilo Fisch oder der 200 Gramm Fisch, die ich jede Woche esse, ersetze ich das den Wildfang, den ich sonst esse, durch Aquakultur, sondern nein, ich konsumiere jetzt einfach das Zweifache, Dreifache an Fisch. Das heißt, durch die Aquakultur ist der Druck auf natürliche Ökosysteme eigentlich nur noch gestiegen. Ja.
Das ist genau das gleiche Problem. Wir schnallen es einfach nicht, mal zurückzufahren und ein bisschen zu verzichten auf solche Sachen. Das ist genau das gleiche Problem. Wir haben es geschafft, über die letzten Jahre unglaublich effiziente Autos zu bauen. Und dann müsste man denken, ja, der Verbrauch geht zurück. Aber die Autos werden einfach immer größer, immer stärker. Und wer braucht heute ein Auto mit 400 PS? Ja. Und die verbrauchen natürlich dann im Endeffekt wieder mehr als die Autos früher, obwohl sie eigentlich viel effizienter sein sollten.
Ja. Ja,
kannst dich an den Kopf fassen und überlegen, ob der Mensch wirklich so eine intelligente Spezies ist.
Ich habe noch eine Frage zu dem Forscher, den ihr da begleitet habt, oder zu der Aquakultur dort. Zum einen ist ja ein absolutes Milliardengeheimnis. Wenn er das lüften würde oder die erste Company, die es schafft, wirklich kommerziell diesen Thunfisch ist ein großes wirtschaftliches Interesse. Aber die Kehrseite ist natürlich auch, dass die Thunfische, und habe ich überhaupt gar keine Ahnung von, ich weiß nur von Lachsen, wenn Lachse zum Beispiel ausbrechen aus den Farmen, dann können die Krankheiten tragen oder sich auch mit den wilden Tieren paaren und dadurch den Genpool so herabsetzen, dass sie jetzt nicht mehr in der Lage sind, auf die wilden Lachse hochzuspringen. Also was für Risiken birgt dieses Milliardengeschäft vor Ort dann für auch die Wildfänge?
Gewaltige Risiken, weil wenn solche Thunfische hochgezüchtet werden, dann verarmen sie genetisch auch. so wie die Lachse eben. Mhm. Und wenn die dann ableichen, dann kannst du zwar einen Teil der Eier einfangen, aber ein Großteil geht natürlich durch den Käfig durch. Mhm. Also das Ableichen passiert draußen in der Natur in diesen Käfigen.
Hast du das an den Thunfischen vor Ort gesehen?
Ja, dass die, wir sind an dem Tag angekommen und ich bin abends raus mit dem und dann haben die abgeleicht. Es war ein unglaubliches Glück, dass wir das sehen durften.
Und die sehen normal aus, die Thunfische? Oder merkt man schon genetisch, dass die so ein bisschen...
Jetzt müssen wir unterscheiden. Also das habe ich gesehen, dieses Ableichen habe ich gesehen. Und am nächsten Tag durften wir dann... Wir wollten eigentlich drin tauchen, mhm. aber wir durften nur eine GoPro ablassen. Und es gibt, wenn ihr mal euch dafür interessiert, es gibt einen ganz spannenden Artikel von Geo, vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren rausgekommen, die auch dort Kameras ablassen durften und die dann tatsächlich sehr, sehr stark verformte Thunfische, also genetisch verarmte, mutierte Thunfische gesehen haben, die auf jeden Fall durch diese Zucht gekommen sind. Also teilweise habe ich das auch auf den GoPro-Aufnahmen, sind so... Es sieht monströs aus. Also sie haben so manchmal so 2 Köpfe, irgendwelche Auswüchse am Kiefer. Wirklich bizarr. Und es wird garantiert durch diese Zucht kommen, weil die eben einfach unter Bedingungen aufwachsen, die nicht natürlich sind. Und das kann nicht gut sein für jedes Ökosystem.
2-köpfige Fische sind...
Nee, natürlich nicht.
Okay, also Aquakultur streichen wir mal als mögliche nachhaltige Lösung, die dieses Problem löst und wir auf einmal guten Gewissens Thunfisch kaufen können.
Bei Thunfisch garantiert. Es gibt durchaus Aquakultur, die sehr, sehr gut geeignet dafür ist, aber das würde jetzt eine ganz andere Folge
haben. Ja. Wir gehen mal Richtung Europa. Das war ja bisher alles im Pazifik, was wir besprochen haben. Und einen letzten kurzen Ausflug zu der Thunfischerei, sagt man dann, in Europa. Ich dachte lange Zeit, dass in Europa die Bestände absolut am Limit sind und da tatsächlich gar nichts mehr geht. Musste jetzt aber feststellen, du hast es am Anfang auch schon gesagt, das hat auch dich überrascht.
Total.
Es ist gar nicht mehr unbedingt so. Und du hast auch in Europa die Thunfischerei beobachtet. Was hast du da erlebt? Was kannst du berichten?
Da muss man nochmal zurückgehen, was du gerade gesagt hast. Der Thunfisch so ab 2000er Jahre ungefähr ging, der Blauflossenthun im Mittelmeer ging ganz, ganz stark zurück. Also die Bestände gingen stark zurück. Und dann gab es aber ein Moratorium im Endeffekt. Das heißt, es kamen Schutzmaßnahmen, die Quoten wurden drastisch reduziert. Ganz, ganz spät leider erst. Und dann kam noch etwas, was den Thunfisch im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen das Leben gerettet hat. Libyen ist zusammengebrochen. Und dort waren ein Großteil der illegalen Fischereiflotte stationiert, die dann plötzlich auch nicht mehr fischen waren. Und dadurch und mit den Schutzmaßnahmen zusammen hat der Thunfisch eine unglaubliche Erholung geschafft. Und wir haben mit einem Wissenschaftler dort gearbeitet, der das seit vielen Jahren, Jahrzehnten verfolgt. Und die Kurven gehen steil nach oben. Also es gibt heutzutage so viel Blauflossenthun wie vor 30 Jahren im Mittelmeer. Mm. Und natürlich könnte er jetzt wieder, wird er auch, stärker befischt, was natürlich dann dem Ganzen wieder so eine Wellenbewegung geben wird. Also wenn jetzt ganz viel wieder aus dem Meer rausgeholt wird, dann wird er auch wieder zurückgehen. Aber irgendwann wird er sich wieder erholen. Und das fand ich super spannend, das zu sehen, weil ich eben auch noch im Studium mit der Meinung und dem Wissen groß geworden bin, der Thunfisch wird aussterben. Der Blauflossenthunfisch wird aussterben im Mittelmeer. Aber im Endeffekt gibt es im Moment richtig viel davon. Was aber nicht bedeutet, dass man ihn jetzt komplett wieder aus dem Ozean rausholen muss, was die Fischerei natürlich häufig dann versucht.
Und wo dann auch wieder spannend wird, mit welcher Art und Weise wird gefischt? Du hast vorhin gesagt, die Selektivität, die Selektion, welche Fische erwische ich wirklich? Und in Europa hast du da einerseits Leute getroffen, die wirklich noch klassisch mit der Angel Thunfische gefangen haben und das auch beruflich gemacht haben. Andererseits aber warst du auch auf einem Langleinenboot. Und vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz beschreiben, wie funktioniert diese Langleinenfischerei und ist die im Falle von Thunfischfischerei in Europa, ist das nachhaltig?
Die Langleinenfischerei besteht im Endeffekt aus einer langen Leine, so wie der Name schon sagt, von der Tausende von Haken runterhängen. Und die sind immer mit einer kleinen Sardine, mit einer kleinen Sardelle, mit einem kleinen Beutefisch versehen, was natürlich auch schon mal nicht nachhaltig ist. Das heißt, auch wieder zum Anlocken von Thunfisch brauchst du hunderte Kilo und Tonnen von diesen kleinen Beutefischen. Und dann hoffst du, dass eben große Fische anbeißen. Und das kann nicht selektiv sein, nur wenn du halt weißt, zu einer bestimmten Jahreszeit sind eben an dieser Stelle hauptsächlich Blauflossenthune unterwegs. Dann hast du die Hoffnung, was die Fischer ja auch versuchen, dass du eben nur Blauflossenthun rausziehst. Ich war eine Nacht mit so einem Langleinenfischer unterwegs und der hatte sehr wenig Beifang tatsächlich. Es waren hauptsächlich Rochen und ein Ein großer Barracuda war, glaube ich, dran. Aber ansonsten waren es hauptsächlich Rochen. Und die wurden dann abgehängt und wieder ins Meer geworfen. Meistens überleben die Tiere das. Und das finden die Wissenschaftler raus, indem die diese, wenn sie an Bord sind, den Sender verpassen und dann eben auch sehen, wo die Fische dann in den nächsten Jahren oder Monaten unterwegs sind. Aber natürlich kann das nicht komplett selektiv sein. Und an vielen anderen Stellen ist es so, dass Langleinenfischerei natürlich eingesetzt wird, um im großen Stil Haie aus dem Meer zu ziehen. Und das ist natürlich dann völlig zerstörerisch für das Ökosystem. Aber der Thunfischangler, der war wiederum sehr selektiv. Der wusste ganz genau, wenn er auf sein Sonarbild schaut, das ist ein Thunfisch, dann hat er die Angel da reingeworfen. Es war ein Setup aus verschiedenen Sonaren, aus verschiedenen Beutegreifern, die er dann irgendwie runtergelassen hat, um eine Sardine dem Thunfisch im Endeffekt direkt vor die Nase zu setzen. Ich verstehe davon gar nichts,
aber es war spannend. Also er konnte am Sonar ein einzelnes Tier feststellen und daran erkennen.
Genau, und wie schnell es sich bewegt und sowas. Und dann hat er genau da den Haken reingeworfen, dann mit der Sonnenbrille mal rumgelaufen, hat die Angel da hochgerissen. Und im Endeffekt hat er am Tag dann seine 5, 6 Thunfische rausgeholt und damit verdient er relativ gutes Geld. Das Spannende an der Stelle war, dass der Wissenschaftler, mit dem er unterwegs war, der hat dem Fischer sozusagen die Fische bezahlt, hat ihm einen Sonnensender verpasst und hat sie wieder über Bord geworfen. Das heißt einfach, dann arbeiten in dem Fall zumindest relativ romantisch natürlich gedacht, die Angler mit den Wissenschaftlern zusammen, um im Endeffekt neue Daten zu kreieren, dass man eine Aussage treffen kann über diese Population.
Und diese Daten sind super wichtig und vielleicht kann man die Geschichte von den Blauflossentun auch als einen kleinen Hoffnungsschimmer sehen, denn häufig ist es ja so, auch das Bild, was wir jetzt so ein bisschen abgezeichnet haben, ist sehr düster. Ne? Die Fischerei, gibt es viele Bereiche, die nicht nachhaltig sind. Auf der anderen Seite müssen wir auch zelebrieren, wenn Stocks vernünftig gemanagt werden. Und da will ich einmal nur kurz ein bisschen anskizzieren, kurz, wie das funktioniert hat. Also es gibt die International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas. Das ist ein Gremienbündnis aus allen Ländern, die Fischerei betreiben und Anrechte haben im Nord- und Südatlantik. Und die Tunas ziehen halt dann ins Mittelmeer aus dem Atlantik rein. Und ich glaube, die Stocks waren runter bis 7.000 Tonnen oder 8.000 Tonnen.
Das waren 2-5% des Bestandes.
Die gefangen werden konnten noch. Mittlerweile, ich glaube, im letzten Jahr waren wir bei 34.000 Tonnen Total Allowable Catch in der jeweiligen Region, also im Ostatlantik. Und man sieht jetzt, also wirklich, auch wenn man mal auf Social Media ist, Blauflossentun zurückzukommen in Regionen, wo der seit 40, 50 Jahren nicht war. Es gibt Berichte oben aus Norwegen. Wir haben Kollegen, die in Dänemark im Hafen 200 Kilo... Lenny, der hier hinter der Kamera sitzt, hat einen 2 Meter Blauflossentun unten in der Biscay an uns vorbeigezogen gehabt und Jungtiere. Mhm. Und da muss man sagen, ICAT als Organisation, sehr politischer Prozess. Und ja, er ist imperfekt, es kam zu spät. Ja. Auch die Entscheidung mit dem Makohai, der ja massiv auch durch die Langleinenfischerei überfischt war bis 2021, gab es auch da ein Moratorium, 2022, kann sich seitdem hoffentlich erholen und überleben. Das heißt, es ist ein ultra politischer Prozess. Die haben aber angefangen, wissenschaftliche Daten über welche Methode führt zu welchem Beifang. Wie kann diese Methode geändert werden, um den Beifang zu reduzieren? Das ist immer noch ein politischer Prozess, keine Frage, aber es ist eins der besten imperfekten Methoden, um so einen Stock zu managen. Und da muss man, glaube ich, an der Stelle auch sagen, das ist eigentlich eine der Erfolgsgeschichten, wenn man sich die marinen Arten und das Management in Europa anguckt. Und man kann nur hoffen, dass gezielte Forschungsprojekte, die an sowas fischen, einen entsprechenden Effekt machen.
Ja, und dass die Menschen halt durchaus ein bisschen weniger Fisch essen, weil sonst haben wir das gleiche Problem immer.
Ja, und das wäre jetzt vielleicht auch die Frage, um das Thema abzuschließen. Thunfisch noch essen? Ja, nein? Und wenn ja, wie kann man darauf achten, dass der wirklich nachhaltig gefangen wurde?
Ich glaube, das kannst du an vielen Stellen nicht optimal, wenn du dich nicht wirklich informierst, weil nur weil ein Zertifikat draufsteht und weil du weißt, woher kommt, heißt es noch lange nicht alles. Das heißt, deswegen haben wir diesen Film auch gemacht, weil man da so ein bisschen eine Übersicht bekommt, was es auf der Welt gibt. Aber generell ist es eben so, dass wir das Beispiel mit den Autos, das Beispiel mit dem Fleisch, mit dem Fisch, nur weil irgendwas kurzzeitig als nachhaltig angesehen wird, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt in Massen davon essen sollen. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, darauf wunderbar zu verzichten. Wir können diese ganzen wichtigen Öle und die ganzen Nährstoffe durch andere Lebensmittel völlig decken. Aber andere Ecken und Leute haben das nicht.
Deswegen, abgesehen davon, dass das auch nicht zu empfehlen ist, viel Thunfisch zu essen, weil das Quecksilber, was da drin ist, krebserregend ist. Und gerade für Schwangere, da sind kleinste Mengen von Thunfisch schon verboten und werden auch vom Frauenarzt entsprechend nicht empfohlen. Das wird wirklich auch darauf hingewiesen. Deswegen auch alle, die zugucken, Thunfisch nicht nur aus Nachhaltigkeit, sondern auch aus Gesundheitsgründen am besten nicht konsumieren. Und
für mich rein logisch ist auch der Gedanke, also ich zum Beispiel habe auch entschieden, ich esse da keinen Fisch mehr. Selbst wenn ich weiß, das sind nachhaltige Quellen. Ich glaube, der gesamte Bedarf an Fischen ist deutlich größer als das, was aus nachhaltigen Quellen entstehen kann. Und wenn ich dann jetzt sage, der die Möglichkeit hat und sagt, ja cool, ich kaufe mir jetzt einen von diesen nachhaltig gefischten Fischen weg, was ein rares Gut ist, dann wird es vielleicht andere Leute geben, die sagen, ja gut, davon habe ich jetzt nichts mehr abbekommen. Dann nehme ich halt einen anderen, weil mir ist es nicht so wichtig. Und deswegen denke ich, ah ja gut, dann lasse ich selbst den guten Fisch, lasse ich ein paar Leuten übrig, denen das so wichtig ist, dass sie es haben müssen. Ich kann da besser drauf verzichten.
Also gerade, ja.
Darfst du das Schlusswort zum Thema Thunfische sagen?
Also gerade was diese Nachhaltigkeit angeht, da haben wir eben ein Thema noch reingebracht, was wir in Japan gedreht haben. Es geht ja nicht nur um den Thunfisch, sondern tatsächlich ein bisschen um das Thema Nahrung aus dem Meer. Und deswegen sind wir dann auch nach Japan in den Norden gefahren und haben dort Algenfarmen besucht, weil das ist im Endeffekt das Nachhaltigste, was du machen kannst. Und das spielt ja auch in der Kultur in Japan eine ganz, ganz wichtige Rolle. Diesen Umami-Geschmack, die Miso-Suppe, da ist überall Alge drin, was eben ganz viele Nährstoffe enthält und eben auch ein wertvolles Lebensmittel sein kann. Aber es wird auf der ganzen Welt natürlich noch in relativ kleinen Mengen gegessen, weil der Thunfisch einfach viel, viel mehr Geld bringt. Aber wenn irgendwann mal so eine Braunalge 100.000 Euro bringt, dann haben wir gewonnen. Aber das dauert noch eine Weile.
Ich weiß, du wolltest das weitergehende Thema. 30 Sekunden. Ich glaube, an der Stelle ist nochmal auch wichtig zu sagen, und ich weiß, dass dir das auch am Herzen liegt, man muss trotzdem am Ende, auch wenn wir uns entscheiden können, weniger Fisch zu essen und das sicherlich auch ein nachhaltiger Schritt ist, immer auch nochmal betonen, schlussendlich, dass es mehrere hundert Millionen Menschen gibt tagtäglich, die abhängig sind von der Fischerei, als Protein tagtäglich. Und das interessiert mich abschließend dann nochmal auch zu fragen, die Leute, die du kennengelernt hast, die Fischer, wie denken die davon abhängig sind, drüber nach, dass dort draußen Boote aus aller Welt kommen und ihre Ressource fischen. Weil die nehmen ja im Grunde genommen dann eine Fischerei den anderen Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, die Lebensgrundlage weg.
Da kann ich tatsächlich gar nicht so viel darüber sagen, weil die Orte, an denen ich war, war das Problem wahrscheinlich nicht so groß. Also das gibt ja viel, so vor Westafrika gibt es ja viele Dokus, die du schauen kannst, wo das Problem viel, viel größer ist. Ich glaube, in Papua ist es, da die Staaten sich alle zu diesem Nauru-Abkommen zusammengeschlossen haben, haben die eine viel größere Macht aufzutreten als jetzt zum Beispiel irgendwie in Ghana kleine Küstenvölker. Deswegen kenne ich mich da tatsächlich zu wenig aus, um da jetzt irgendwie eine Aussage zu treffen.
Jetzt haben wir viel über den Thunfisch gesprochen, ein Tier, was jeder und jede kennt. Mhm. Und Uli Kunz ist jemand, der ja eigentlich gerne auch über die Tiere spricht, die nicht jeder kennt, die vielleicht auch etwas kleiner sind, etwas unscheinbarer. Und ich glaube, eines seiner Lieblingsworte ist bizarr. Ja. Also da kommt viel zusammen. Und vor wenigen Wochen hast du wieder die Chance gehabt, genau das in Hülle und Fülle zu erleben. Auf Madeira wart ihr. Dort seid ihr dann nachts abgetaucht. Wir haben es bei den Entweder-Oder-Fragen schon gehört. Das ist genau das, was du auch liebst. Auch dazu haben wir hier einige Bilder, wo wir da so ein bisschen miterleben können.
Sehr schön. Vielleicht nochmal, bevor du es abspielst, noch kurz eine Erklärung, was wir da gleich sehen. Im Endeffekt ging es darum, eine Forschungsexpedition vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung zu begleiten. Die waren dort vor Ort mit einem großen Forschungsschiff, Maria Esmerian, und wollten dort Tiefseeforschung und haben dort Tiefseeforschung betrieben. Super spannend, hatten einen Tauchroboter an Bord, haben verschiedene Geräte in die Tiefsee abgelassen, um einfach diesen ganzen Nahrungskreislauf, den wir so wenig verstehen, dort versuchen zu erforschen, weil der ist unglaublich wichtig für unser Leben. Es geht um CO2-Kreisläufe, CO2 aus der Atmosphäre, die durch diese bizarren Lebewesen in die Tiefe verfrachtet werden. Aber es geht eben auch um diese Lebenswelten am Meeresboden, die wir jetzt gerade so tendenziell zerstören wollen, weil wir dort unten Bergbau betreiben möchten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Es geht aber jetzt, was wir gleich sehen, darum, diese Expedition ein bisschen zu unterstützen, weil die haben zwar einen Tauchroboter, der bis in 2 Kilometer Wassertiefe oder 3 Kilometer Wassertiefe abtauchen kann und dort tatsächlich einzelne Tiere auch fangen kann, um die zu untersuchen später. Aber was denen manchmal durch die Lappen gehen, sind halt dann wirklich die ganz kleinen, ganz zerbrechlichen Quallen, irgendwelche Salpen, die dort im Wasser schwimmen, teilweise in riesiger Zahl, die natürlich auch einen wichtigen Einfluss auf diesen Lebensraum haben. Und deswegen haben wir uns als Taucher dort die Aufgabe gemacht, den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen dort ein bisschen zur Seite zu stehen und eben bei einem Nachttauchgang über 1000 Meter Wassertiefe, also im kompletten Schwarzwasser, kleine Tiere zu sammeln, die sie eben hinterher später im Labor untersuchen können. Und wie gesagt, unter uns waren es 1000 Meter Wassertiefe. Man sieht dann im Hintergrund die Lampen. Das ist also gerade mal irgendwie 2-3 Seemeilen vor der Küste. Und dann bist du dort im offenen, schwarzen Wasser unter dir, einfach diesen 1 Kilometer, was man sich ja als Mensch irgendwie schwer vorstellen kann. Und dann haben wir dieses Lichtrig aufgebaut und in diesem Lichtkegel haben wir dann kleine Tiere aus dem Wasser gesammelt. Teilweise siehst du da irgendwie Lebewesen, die plötzlich anfangen, sich zu bewegen, unglaublich schnell, und dann sich wieder ausbreiten, so wie diese Staatsqualle. Staatsqualle sind für mich, gehören mit zu den verrücktesten Lebewesen.
Bizarr.
Weil, ja, die ist wirklich bizarr, weil das im Endeffekt gar kein Tier ist, sondern eine Kolonie von Tieren. Mhm. Also du denkst, es wäre eine Qualle, aber das ist eine Kolonie von Tausenden von Einzeltieren, die dann wieder ein Lebewesen einer höheren Ordnung oder sowas bauen. Also wie ein zusammengewachsener Ameisenhaufen, der da durch den Ozean schwimmt. Fantastisch. Und eben eine tolle Möglichkeit, dort dann die Expedition zu unterstützen. Und dann haben wir die Tiere am nächsten Tag dann auf die Maria Esmerian gebracht, also auf das Forschungsschiff, wo dann die Forscherinnen dann wieder auch dabei waren, die zu bestimmen.
Okay, da merkt man deine Begeisterung für die bizarren Tiere. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es, wenn ich wirklich so im Blauwasser bin, wo unter mir es einfach dunkelblau wird, da gibt es in mir drin so ein Gefühl, was sagt so, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen unheimlich, es hat so was Bodenloses. Und ich weiß auch, dass viele Leute sich damit schwer tun, wenn es dunkel ist, im Wasser zu sein. Und das braucht natürlich Gewöhnung und dann kommt man da näher dran. Aber trotzdem finde ich gerade noch diese Kombination, du hast es eben gesagt, 1000 Meter Wassertiefe unter dir, Dunkelheit und man schwebt dann da drin. Das ist auf eine Art und Weise extrem exponiert.
Ja, aber das hast du ja bei jedem anderen Tauchgang auch. Also auch wenn du am Korallenriff tauchst, dann hast du ja nur vielleicht so ein bisschen die falsche Vorstellung. Oder habe ich irgendwie eine Wand, da kann mich nichts angreifen. Und der ganze offene Ozean hinten, da kann ja alles kommen, was will.
Naja, aber jetzt taucht ja auch bei Nacht. Da sieht man ja auch nichts mehr.
Ja, aber das siehst du am Tag, wenn ein schneller Fisch ankommt. Da siehst du ja auch nichts unbedingt. Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie ein schöner Kalmar ankommt oder das. An dem Tag, wo wir abgetaucht sind, waren am Morgen 30 Pottwale an der Stelle.
Wow.
Stell dir das mal vor, nachts. Du konzentrierst dich auf diese kleinen, winzigen Quallen mit deinem, du fokussierst nur so 10 Zentimeter vor deinem Auge und plötzlich schaust du nach hinten und es ist so ein schwarzer Pottwal, der an dir vorbeidriftet und dich zum Auge anschaut. Okay, ich schwimme weiter. Das war aber leider nicht der Fall.
Okay, wow. Gibt es denn für euch Situationen noch, in denen ihr sagt, boah, da habe ich auch ich mal wieder dieses Gefühl im Nacken von, was ist hier gerade los? Bin ich der Situation gewachsen? Oder einfach dieses nicht bin ich der Situation gewachsen, vielleicht auch dieses, ne, man kann schwer beschreiben, dieses Gefühl, was einen so ein bisschen packt, wo man sich so ein bisschen unwohl fühlt, so ein bisschen so eine Ehrfurcht bekommt. Oder vielleicht auch ganz konkrete Situationen, bei denen ihr sagt, nee, also da gehe ich nicht ins Wasser, da fühle ich mich nicht wohl, das ist mir zu sketchy, zu gefährlich, irgendwie sowas.
Ja, aber das sind eigentlich immer nur Sachen, wo du als Mensch sagst, das schaffe ich nicht mehr. Also wo du körperlich sagst, das ist zu viel. Hohe Wellen, wahnsinnig starke Strömungen, eiskaltes Wasser. Also in Grönland, wo ich unter dem Eis und bei dem Eishai war und unter dem Eisberg getaucht bin, das waren Momente, wo ich immer gedacht habe, okay, jetzt friert mein Automat wieder ein, jetzt muss ich wieder wechseln, dann friert der wieder ein, dann wechsle ich wieder. Das sind aber Sachen, die Ausrüstung angehen und deine körperliche Verfassung. Ich habe nie irgendwie die Angst, dass ein Tier mich angreifen würde. Doch, ich habe ein Tier, was ich sehr gerne mal unter Wasser sehen würde, das sind Walrosse.
Oh ja.
Vor denen ich viel, viel mehr Respekt hatte als vor jedem Hai oder was auch immer die Menschen als gefährlich erachten würden. Weil die sind tatsächlich, die Männchen, unberechenbar. Mit Weibchen und mit den Babys würde ich sofort ins Wasser gehen, da gibt es tolle Aufnahmen. Aber die Männchen, die sich am Strand mit ihren 1 Meter langen Stoßzähnen gegenseitig in die Wampe rammen, wenn er das bei dir macht unter Wasser, da hilft dir auch kein dicker Tauchanzug, da ist dann ein Loch drin.
Ein Kollege von mir, der Adam Ravitich, der hat 10 Jahre, jedes Jahr 3-4 Monate in der Arktis verbracht und auch mit Walrossen gearbeitet.
Ja.
Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, da hat er mich mitten im Satz unterbrochen und sagte, don't. Just don't. Also er ist zweimal vom Walross von einem Bullen attackiert worden und einmal einen Meter aus dem Wasser gelauncht worden. Mit Knochenbrüchen und sowas. Also auch ziemlich heftig.
Ja. Die gibt's aber auf Madeira nicht. Das war das Gute.
Du überraschst mich gerade total, weil normalerweise bist du immer begeistert von den kleinsten Tieren. Und das schätze ich auch so an dir, weil die meisten Menschen natürlich gravitieren hin zu den Haien, zu den Walen, zu Delfinen. Und natürlich haben die verdient, auch eine Ambassadorin zu haben und eine Stimme zu bekommen. Ja. Aber repräsentativ muss man ja sagen, dass die unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen medial. Und deswegen finde ich das total cool, dass du hier heute und auch in den Filmen, die du machst und auch in den Büchern eben auch den Tieren und Organismen, die vielleicht nicht medial so eine Aufmerksamkeit bekommen, aber im System, im Ökosystem selber so eine große Wertigkeit haben. Das schätze ich an dir.
Ja, das ist
und,
fantastisch.
Da will ich noch eine kurze Anekdote erzählen. Der Uli hat mich vor fünf Jahren ist es her, da saßen wir auf Expedition abends und haben ein Sandwich gegessen. Und dann hat Uli angefangen zu philosophieren und sagte, Lukas, wir müssen mal nach Madeira. Da müssen wir cool tauchen und da kann man nachts und da ist so viel Leben. Und dann hat er mir das so richtig schmackhaft gemacht. Und in meinem Kopf war es so, okay, Madeira. Und dann bereite ich ein bisschen Lockstoff vor für die Haie. Und dann können wir Makrohai, Walhai. Und wir redeten so 3-4 Tage. Und dann, wann könnten wir das machen? Welche Jahreszeit und so weiter? Und dann irgendwann sagt die so, boah, und das wäre richtig cool. Machen wir einen Nachttauchgang und dann, ja, machen wir Haie, ne? Und Uli guckte mich so total und sagte immer so, Haie? Nee. Plankton.
Plankton. Also tatsächlich so, zu diesem Plankton, das eben keine Stimme hat. Du musst dir vorstellen, es gibt die größte, allergrößte Tierwanderung auf der Erde. Das ist dieses Plankton. Und es passiert nicht zu einer bestimmten Jahreszeit. Es passiert jede Sekunde. Jetzt gerade irgendwo gibt es auf der Erde Millionen Tonnen, die in der Dunkelheit an die Oberfläche kommen. Mit dem Stand der Sonne gibt es so eine Welle an Plankton, die an die Oberfläche kommt. Im Dunkeln fressen wollen und wenn möglich nicht gefressen werden. Und dann, wenn es morgens wieder hell wird, in der Tiefe verschwinden. Und das ist die größte, massenreichste Tierwanderung auf der ganzen Erde. Und die passiert still, leise, heimlich irgendwo da draußen im Ozean. Und das finde ich so faszinierend, dass wir darüber lange Zeit einfach gar nichts gewusst haben. Und jetzt eben verstehen, was das für einen wertvollen Einfluss hat, eben auch auf unser Leben.
Ja. Uli, man erlebt dich nicht nur als begeisterten Meeresbiologen gerade für die kleinen Sachen, sondern insgesamt. Du bist so positiv, du bist so begeistert, du bringst da immer so einen Vibe mit. Und wenn man sich das Ganze anschaut, auch wie wir dich vorgestellt haben, die verschiedensten Sachen, die du tust, das sieht alles sehr, sehr geradlinig aus. Und das ist oft so von außen, wenn man auf das schaut, was dann ja groß geworden ist, weil es auch gelungen ist, denkt man, boah, ey, das läuft ja wie geschmiert. Gibt es bei dir auch irgendwelche Rückschläge, Sinnkrisen oder Ähnliches, die du durchmachst, auch Uli Kunst?
Ja, logisch. Also gerade zu dieser Gradlinigkeit muss ich dir tatsächlich sagen, viele fragen mich, hey, du musst doch sicher als 15-Jähriger schon gewusst haben, wo du irgendwie stehst mit, wie alt bin ich jetzt? Weiß ich nicht. 34, oder? Ja. Ich wusste das nicht. Ich wusste damals nicht, was ich mache, in welche Richtung das geht. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die ganz häufig bei den Vorträgen und so und bei den Gesprächen, die ich dann habe mit Schülerinnen, Schülern, mit Studenten, dass ich denen immer wieder erzähle, wenn du eine Begeisterung hast für irgendwas, dann wird es automatisch wahrscheinlich kommen. Ich wusste nicht, wohin ich gehe. Ich wusste, dass es im Meer stattfinden soll. Ich wollte tauchen, ich wollte diese kleinen Tiere auch kennenlernen und hab die Fotografie dann natürlich noch entwickelt und dann kam das alles jetzt nicht von alleine, um Gottes Willen. Das ist natürlich ein langer Prozess und auch Erfahrung, immer wieder Tauchkurse zu machen und da eben weiterzukommen. Aber geradlinig war das auf keinen Fall. Und diese Sinnkrise, die habe ich jeden Tag, auch jetzt und auch sicher morgen wieder und übermorgen, weil ich mich immer wieder frage, was bringt es, was wir tun? Das ist jetzt wahrscheinlich sehr philosophisch. Wenn wir da jetzt tief einsteigen wollen, dann müssen wir ein paar Seminare belegen. Aber ich weiß nicht ganz genau, wo wir angreifen müssen, damit wir unsere Gesellschaft, unsere Menschen, unsere Hirne auf einen nachhaltigeren Umgang mit den Meeren und der Welt trimmen. Weil wir im Endeffekt alle, die hier sitzen, haben immer noch einen viel zu großen Fußabdruck. Wir sind die Nationen, die am meisten produzieren, am meisten Müll produzieren, am meisten Fisch essen, am meisten Fleisch essen. Wir sind die Verursacher dieses großen Leides, wenn du es so willst. Und das bringt mich manchmal tatsächlich an die Grenzen, weil ich es einfach nicht verstehe, dass ich ein Teil davon bin. Ich kann viel machen und viel Bildung betreiben. Wir können Naturschutzprojekte betreiben. Wir können Seegras anpflanzen. Wir können Korallen restaurieren. Aber trotzdem bleibt bei mir immer die Frage, was bringt es? Und das werde ich in meinem Leben vermutlich nicht sehen. Das werden Generationen nach uns sehen, die vielleicht irgendwann sagen, so, hey, die haben zu einer gewissen Zeit vielleicht die richtigen Schritte ergriffen.
Und du machst ja tatsächlich sehr viel Bildungsarbeit. Du bist ja ein Kommunikator von dem, was Wissenschaft herausfindet und du auch teilweise selbst in wissenschaftlicher Arbeit herausfindest, an die Menschen weiterzugeben und dieses Bewusstsein zu schaffen auf den verschiedensten Kanälen. Sei es Terra X, wo 1 bis 2 Millionen Leute zuschauen, was du machst. Seien es Kinderbücher oder irgendwelche neueren Formate, wie zum Beispiel der Ocean Talk. Gibt es da für dich so eine Reihenfolge von...
Hast du uns elegant bei Terra X eingereiht, fand ich sehr, sehr bodenständig.
Muss man ab und zu mal machen.
Sehr gut, sehr gut. Wunderbar.
Gibt es für dich so eine Reihenfolge, wo du sagst, von der Wirksamkeit, die ich selber empfinde?
Ja, toll. Ja, tolle Frage.
Wo sind die Bereiche bei all den Sachen, wo du machst, wo du das Gefühl hast, da passiert was, da findet der Wandel statt, dass wir vielleicht nicht mehr die sein müssen, die am meisten dies, das und jenes tun.
Also den größten Einfluss hast du garantiert, wenn du live vor irgendjemandem stehst, mit irgendjemandem redest und das sind eben die Vorträge. Bei Terra X, wenn ich vor der Kamera stehe, dann rede ich zwar in eine Kamera und kann genauso begeistert sein, aber ich kriege keine Rückmeldung. Die kriege ich vielleicht später, wenn die Folge gelaufen ist, kriege ich E-Mails oder irgendwo hier eine Nachricht. Das finde ich toll, dass die Leute dann darauf reagieren, aber ich habe nicht dieses unmittelbare Feedback. Bei einem Schulvortrag ist es ganz grandios, weil die Schülerinnen und Schüler hinterher noch Fragen stellen. Und teilweise sind es so clevere, gut überlegte Fragen, dass ich mich wundere, ob die Meeresbiologie als Schulfach hatten. Ich wünsche es mir, dass es irgendwann kommt. Und da passiert dann was. Das finde ich ganz, ganz hervorragend, mit denen dann ins Gespräch zu kommen, weil ich eben dieses Feedback habe und die ganze Schule oder der Teil, der mir zuhört, das sehr, sehr honoriert, dass ich das erlebt habe, dass ich das selber erlebt habe und eben aus eigener Erfahrung von solchen, von ganz kleinen Bereichen natürlich auf der Welt, aber eben immerhin die sehr intensiv von denen berichten kann. Und das wird bei euch wahrscheinlich genauso sein, wenn ihr von eurer Begeisterung über die Ozeane redet, wenn du ein 1-zu-1-Gespräch hast, da passiert irgendwas, von dem du sagen kannst, jetzt hast du ein Stück weitergegeben.
Ja, wir Menschen sind ja auch eigentlich ziemlich primitiv. Also wenn mir jemand sagt, hast du gesehen im Fernsehen das, dann ist das erstmal ziemlich anonym. In dem Moment, wo ich sage, auf einem Foto, selbst wenn man nur das Handy hält und sagt, das bin ich, dann dieser persönliche Bezug macht das viel, viel relevanter. Gibt es oder gab es in der Vergangenheit Sachen, wo du für dich selber nochmal nachjustieren musstest, weil du in dieser Bewertung des Was macht Sinn für dich selber gemerkt hast, das tut mir nicht gut oder in manchen Sachen, die du früher gemacht hast, war keine Wirksamkeit und wie bist du damit umgegangen?
Da schaue ich tatsächlich gar nicht zurück. Interessanterweise, tolle Frage, aber das zu vergleichen jetzt mit dem, was ich heute tue, wäre im Endeffekt Zeitverschwendung, weil damals hast du ja sicher auch irgendwas bewirkt und was getan, was dich dahin getrieben hat, was du heute bist. Deswegen würde ich das gar nicht vergleichen wollen.
Uli Kunz.
Tolle Frage. Das ist
ein Punkt merke ich immer wieder, gerade in der ganzen Arbeit, die rund um den Podcast ist. Das sind ganz viele Leute, die sind dann für den Ozean begeistert, landen dadurch beim Podcast und hören sich das an. Und wenn ich dann mit denen in Kontakt komme, ich habe das Gefühl, jede zweite Person sagt, ich wollte auch schon immer Meeresbiologe oder Meeresbiologin werden. Es sagen auch immer wieder Leute, ich bin am Überlegen, ich habe jetzt ja einen Job irgendwo in ganz anderen Bereichen. Ja. Wie kann ich das hinkriegen, dass mein Leben wieder ans Meer geht? Und ihr beide habt es tatsächlich auf diesem klassischen Weg, wie sich viele das vorstellen, bestritten. Ihr seid Meeresbiologen geworden und habt danach dann euren Platz gefunden in der Praxis. Und da würde mich jetzt aber interessieren, wie ist euer Rat an diese Menschen, die sich irgendwie wünschen, selbst am Meer, im Meer, rund ums Meer, für die Meere zu arbeiten?
Ja.
Was würdest du sagen? Was ist der beste Weg? Jetzt sofort nochmal einschreiben als Meeresbiologe, Meeresbiologin?
Ich glaube, wir müssen das an der Stelle so ein bisschen weiter öffnen, weil das nicht nur die Meeresbiologie ist, die Leute spannend finden, sondern generell eine Arbeit mit oder am Meer, vielleicht auch mit technischen Geräten, vielleicht im Naturschutz, vielleicht in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Touristik.
Das heißt, wenn man eine Ausbildung hat oder ein Studium hat, was irgendwie in diese Richtung geht, und es muss nicht die Biologie sein, das kann auch ein Maschinenbaustudium oder ein Feinwerkmechanik-Ausbildung sein, dann kommst du irgendwo, wenn du dich dafür begeisterst, an so ein Institut. Alfred-Wegener-Institut, Marum, Geoma, was auch immer, wo du mit deinen Talenten dich da einbringen kannst. Also gerade bei der Fahrt, das ist vielleicht das beste Beispiel auf der Maria Esmeralda jetzt vor Madeira. Da waren natürlich Biologinnen und Biologen, da waren aber auch Ozeanografen dabei, da waren 5 Leute von diesem ROV-Team, die einfach nur diesen Tauchroboter instand halten, warten, die Sachen, krasseste Prototypen bauen, die auf dieser Fahrt zum ersten Mal eingesetzt werden. Was für ein geiler Job ist das denn? Das heißt, wenn du mit dem Meer arbeiten möchtest, dann musst du erstmal, glaube ich, dich entscheiden, ist es eine technische Richtung? Ist es vielleicht eine Öffentlichkeitsarbeit-Richtung? Will ich vielleicht Journalist oder Journalistin werden und arbeite dann auch in so einem Institut und mache aber eine ganz andere Arbeit als die Forscherin? Das ist doch genauso spannend. Also ich glaube, da muss man sich von der Meeresbiologie tatsächlich verabschieden und überlegen, in welchen Bereich möchte ich denn da reinkommen? Und da gibt es mittlerweile so eine große Bandbreite an Berufen, das würdest du wahrscheinlich sofort unterschreiben, die du kennengelernt hast in den letzten Jahren, die mit und am Meer oder im Naturschutz im weitesten Sinne arbeiten und da einen guten Job haben, sicher auch ein gutes Gehalt bekommen und da happy sind. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mein Rat, sich nicht nur auf die Biologie zu konzentrieren, sondern generell auf die Arbeit im Naturschutz. Und dann wird da was draus.
Kann ich so unterschreiben, vielleicht als kleines Add-on. Du hattest eben gesagt, der klassische Beruf des Meeresbiologen. Ich glaube, wir beide können sagen, dass wir weit ab von dem repräsentativen, durchschnittlichen Meeresbiologen sind. Und was er macht, das ist ein bisschen eine verzerrte Realität. Und ich glaube, eine der Missstände, die wir in Deutschland haben oder vielleicht auch in Europa, ist, dass die Onboarding-Pipeline, also dass Leute, die Interesse für den Ozean haben, über Webseiten und auch über unsere Akademiker, über die Schulsysteme glauben, dass Meeresbiologie das Outlet ist, um da hinzukommen. Und wenn man mal, ne, Uli ist repräsentativ für ganz viele verschiedene Bereiche, wo Meeresbiologie ein zentraler Punkt ist. Wenn ich aber jetzt Meeresbiologe bin, der primär forscht und akademische Forschung macht, die meisten meiner Kollegen, die das machen, verbringen eben nicht unglaublich viel Zeit im Wasser und sehen viele Tiere. Und wir haben einige Leute, die sich bei unseren Expeditionen mit einbringen und freiwillig mitfahren. Oder es gibt auch Leute, die hobbymäßig fotografieren, die am Ende einen ganz normalen Job haben, in diesem Job vielleicht auch versuchen, ihr Unternehmen, ihr Umfeld nachhaltiger zu gestalten. Aber dann mehr Zeit im Wasser mit den Tieren verbringen, ja, als die eigentlichen Biologen. Und deswegen glaube ich, ist ganz ehrlich zu sein und zu sagen, ich habe hier ein Interesse, ich habe hier eine Passion, aber wo bin ich denn gut drin? Wo ist denn mein Talent? Es gibt so viele Handwerker, die uns auf Expeditionen helfen können, Fotografen, Marketing, selbst Recht, Naturschutzrecht, der gesamte Raubbau wegen der Manganknollen in der Tiefsee zum
Wann
Beispiel.
Wann bekommt Plankton endlich Menschenrechte zu?
So sieht's aus. Planktonrechte.
Planktonrechte.
Der nächste
Ocean Talk. Das ist die Frage, die ich mal an die Gerichtsbarkeit hier stelle.
Genau, ja, und ich glaube, wenn man das macht, dann kann man da auch in Zukunft ganz neue Berufe definieren, denn zu glauben heute, das ist so mein Pet-Peeve aktuell, dass man irgendwo in einer Firma jetzt anfängt zu arbeiten oder in einem Institut und zu sagen, das mache ich für 50 Jahre. Ich glaube, die Welt ist so dynamisch geworden und bricht sich in so vielen Strukturen auf, dass viele Menschen jetzt die Eigeninitiative ergreifen, vermutlich ihr Arbeitsportfolio haben werden. Das ist ja bei dir auch der Fall. Und ich glaube, wenn man da das Interesse und die Passion intelligent in den Traum einbaut, dann kann da was ganz Tolles draus werden. Und dafür muss man nicht teilweise, wie wir das auch machen, viel Privatleben und auch schwierige Trade-offs. Ich meine, du bist auch viel unterwegs, da sieht man die Familie nicht so häufig und andere Sachen. Die Leute stellen sich das immer ganz gut vor, aber wenn man das macht, so live your dream, aber be smart about it, dann kann man da, glaube ich, im Ozean viel rocken, ohne am Ende 365 Tage im Jahr auf irgendwelchen Fischerbooten unterwegs.
Fall. Und in der Planktonforschung, da gibt es so viel Raum, kann ich dir sagen. Ja. Da gibt es so viele Arten, da gibt es doch überhaupt keine Spezialisten für.
Flaschenpost. Und bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, habe ich noch eine Flaschenpost für euch. Und die kommt von der Christine. Die war richtig flott unterwegs und hat beim Quiz, was diese Folge ankündigen sollte, erkannt, um wen es geht und eine Flaschenpost gesendet, bevor die Folge überhaupt online ging. Und deswegen ist sie jetzt ab Anfang an auch in dieser Folge drin. Und hier kommt Christines Flaschenpost.
Hallo Chris. Mich würde es tatsächlich interessieren, wer die Rechte an den Aufnahmen bei so einem Dreh wie zum Beispiel Terra X hat, also egal ob Video oder Foto. Da werden ja Aufnahmen zum Beispiel von Uli selbst, aber auch von Kameramännern gemacht. Und dann gibt es die Produktionsfirma, eventuell einen Fernsehsender als Auftraggeber. Und zusätzlich zur TV-Doku werden die Aufnahmen ja auch von den Beteiligten selbst für Buchprojekte, Social Media, eigene Vorträge und so weiter genutzt. Wie wird geregelt, wer was wofür nutzen darf? Ich bin gespannt, ob du eine so trockene Rechtsfrage genauso spannend findest wie ich und freue mich schon riesig auf die neue Ocean Talk Folge mit Ullis Bildern und Erzählungen. Liebe Grüße, Christine.
Na klar, Christine, es geht doch nichts über trockene Rechtsfragen. Und das sah auch Uli so und hat mir direkt eine Antwort auf deine Frage gesendet.
Einen wunderschönen guten Tag. Zur Frage der Rechte. Das hängt immer davon ab, wer der Auftraggeber ist, wer der Auftragnehmer ist, um welche Bilder, um welche Reisen es sich handelt. Da gibt es also keine wirklich ganz klare Aussage. Es ist so, dass beim ZDF, bei den Terra-X-Drehs, die Kameramänner meistens einen sogenannten Total Buyout praktizieren. Das heißt, die kriegen das Honorar dafür, aber treten dann hinterher alle Rechte ans ZDF ab. Das soll einfach sicherstellen, dass halt vorher nicht irgendwo Material an andere Sender oder so verkauft wird oder vor der Ausstrahlung auch schon irgendwo anders zu sehen ist. Bei mir, da habe ich mit dem ZDF eine Zusatzvereinbarung getroffen, weil bei mir geht es ja dann darum, dass ich auch vorher schon Vorträge halten kann oder selbst für den Instagram-Kanal von Terra X arbeite. Und da muss natürlich klargestellt sein, dass Fotos und Videoausschnitte, die ich zum Beispiel selber drehe oder fotografiere, dann auch vorher auch schon gezeigt werden können, einfach als Appetitanreger und auch schon als Ankündigung für die finalen Filme. Und darüber hinaus verwende ich solche Bilder natürlich oder auch die Videos dann für meine eigenen Vorträge, weil das ja im Endeffekt dann auch wieder eine Ankündigung ist für Terra X und in diesem Sinne auch genutzt werden kann. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch kleinere Produktionsfirmen oder Sender. Da machen wir das dann tatsächlich je nach Budget. Also wenn es irgendwie ein kleines Budget ist, dann kommt man sich da gegenseitig entgegen und sagt, okay, dann könnt ihr die Rechte hinterher behalten nach der Erstausstrahlung. Oder wenn es halt ein höheres Budget ist, dann gibt es auch wieder diesen sogenannten Total Buyout. Und dann verliert man im Endeffekt auch die Rechte, das Material hinterher zu benutzen. Und bei anderen Sendern, wie zum Beispiel der BBC, bei den Tierfilmern zum Beispiel, ist es wahrscheinlich auch so, dass die alle Rechte verlieren, beziehungsweise die erst gar nicht bekommen, sondern einfach das Material dann abgeben, um damit die BBC dann ihre großartigen Filme gut darstellen und gestalten kann, ohne dass das Material schon irgendwo anders zu sehen ist. Ja, das war vielleicht mal ein kleiner Überschlag und ein kleiner Überblick über die Rechte-Situation, die man aber immer wieder, wie gesagt, im Austausch gestalten kann und wild darüber diskutieren sollte.
Ganz genau. Herzlichen Dank, Uli, dass du direkt darauf geantwortet hast. Und falls auch ihr mal Fragen habt an mich oder an die Gäste aus den unterschiedlichen Folgen, dann könnt auch ihr eine Flaschenpost senden. Am besten macht ihr das über die Homepage auf www.helden-der-meere.com. Unter dem Reiter Kontakt findet ihr alles, was ihr braucht und dann könnt auch ihr mir eine Flaschenpost senden. So, und jetzt geht's wieder zurück in den Ocean Talk.
Wir kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie quasi, den Halbsätzen. Da haben wir nochmal so ein paar Vorlagen für dich und du kannst sie fertig machen.
Achso, ich habe gedacht, wir reden doch die ganze Zeit schon den Halbsätzen.
Unsere Arbeit ist getan, ja.
Das ist meine tägliche Arbeit.
Ja. Auf Japanisch. Ja.
Die erste Frage würde ich dir gerne stellen. An meinem Job ist das Schönste das?
Ich, wenn ich irgendwo bin, nie genau weiß, was ich an dem Tag machen werde. Also das Überraschungspotenzial ist enorm. Es ist wie ein Osterei-Suche.
Was mich an der Thunfischerei überrascht hat, ist?
Dass das so eine Grauzone ist, dass es so viele Sachen zu bedenken gibt, um da für sich selber zu einer Aussage zu kommen.
Der größte Irrtum über Meeresbiologie ist?
dass man sein ganzes Leben lang nur Delfine streichelt und Haie erforscht. Das war bei mir im Grundstudium waren tatsächlich ganz viele, die genau das wollten. Die wollten wirklich, ich will in meinem Leben Delfine streicheln. Die haben nach meistens 2 bis 3 Wochen Mathe, Statistik, physikalische Chemie und Physik, haben die Segel gestrichen und haben irgendwas anderes studiert.
Mit wie viel Leuten habt ihr gestartet im Studium?
Ah, das war ja noch Diplom damals. Das waren ja locker über 100.
Mhm. Und wie viele haben das Diplom bekommen?
Von dem ist das, habe ich gar nicht mehr verfolgt, weil ich ja, das ging ja dann, Diplom war ja viel verzettelter als heute. Ja, okay. Das heißt, du weißt im Endeffekt gar nicht mehr, wer am Ende wann Diplom gemacht hat, weil es ja, so vielseitig war und so zeitunabhängig.
Also zur Perspektive, wir haben damals im Grundstudium in einer Biologie in Bochum mit 320 oder 300 Leuten angefangen und einer der Professoren hat gesagt, wir werden aussieben, um auf die gleiche Zahl zu kommen wie vor dem Bachelor-System. Und wir sagen euch, Pi mal Daumen, 50 werden in Regelstudienzeit in den Bachelor kommen. Und wir haben das mit 55 Leuten.
Wow!
So haben die aus. Und deswegen ist anorganische Chemie, kriege ich jetzt noch Ausschlag von. Das war eine ganz, ganz harte Zeit.
Das ist, ja, da wird ausgesiebt auf jeden Fall. Ja.
Mein aktuelles Lieblingstier oder in dem Fall meine aktuelle Lieblingsspezies ist?
Staatsqualle. Ja. Weil die, das finde ich abartig. Wenn du die unter Wasser siehst, die kann sich auch ganz schnell zusammenziehen. Also das Tier, was wir vorhin gesehen haben, das breitet seine Arme aus. Innerhalb von 2 Sekunden treibt es so dahin.
Mhm.
Und dann kommst du nah ran, willst ein Foto machen und plötzlich zieht sie sich zusammen zu so einem Zentimeter weißen Ball und schwimmt 2 Meter weiter und macht genau das Gleiche.
Aber das ist eine demokratische Staatsqualle, ne?
Das ist eine sehr demokratische Staatsqualle. Ja,
crazy. Die größte Herausforderung, vor die mich der Ozean gestellt hat,
war... Oh, wow. Geduld, glaube ich. Also die mir Geduld beizubringen. Ich weiß nicht, ob das eine der größte Herausforderung ist, aber das habe ich
im Ozean. Bist du kein geduldiger Mensch?
Doch, schon damals, also ich glaube, seitdem ich tauchen kann, bin ich das geworden.
Okay.
Aber ich habe nicht im Ozean angefangen, sondern im Süßwasser. Aber ich glaube, das gehört dazu, dass du unter Wasser wahnsinnig viel Geduld aufbringen musst, um irgendwas zu sehen, irgendwas zu beobachten. Und bei der Fotografie oder der Filmerei ist es noch krasser geworden. Also Geduld ist sicher das, was mir der Ozean am meisten vielleicht gelehrt hat. Ob das eine Herausforderung war, weiß ich nicht. Aber das kommt aus dem Ozean. Ja.
Okay.
In meinen Neoprenanzug pinkel ich nur, wenn.
In meinen Neoprenanzug pinkel ich eigentlich immer, wenn ich nicht schnell ans Ufer komme und ihn runterziehen kann, so wie in unserem Fall, wo wir mal freitauchend unterwegs waren. Das war tatsächlich sehr, sehr lustig. Ansonsten pinkle ich in den Neoprenanzug immer, außer in den Tropen. Da kann ich habe so einen Apnoeanzug, das sind ja so ein Zweiteiler, da kannst du unten die Hose abziehen, dann pinkelst du halt raus, dann stinkt er nicht so. Aber ansonsten, wenn es kälteres Wasser ist, dann pinkle ich da immer rein. Deswegen gibt's Pinkelventile beim Trockentauchanzug. Schließt du dich an, kannst pullern ohne Ende, kannst vorher trinken. Die beste Erfindung seitdem
es... Das wird unser Thumbnail bei YouTube für den Ocean Talk. Uli Kunz über Pinkelventile.
Über Pinkelventile. Fantastisch. Habe ich auch schon im Fernsehen in der Talkshow.
Da schließt du dich an.
Ja.
Das hört sich... Also es gibt dann ein Ventil. Da
du hast ein Kondom im Endeffekt an, da ist ein Loch vorne drin, solltest du also nicht für andere Sachen verwenden. Und dann verwendest du so einen Schlauch und der geht dann an ein Ventil am Bein. Und dann machst du das auf. Pinkelst raus und machst es wieder zu. Musst es tatsächlich nicht mal zumachen, weil die so mittlerweile sehr gut austariert sind. Und du kannst einfach pinkeln ohne Ende, ohne Unterlass. Wahnsinnig geil. Gut für die Dekompression. Du kannst vorher trinken, du kannst stundenlange Tauchgänge machen, ohne dass dir das Pipi in den Augen steht. Irre. Jetzt in den nächsten paar Wochen geht es wahrscheinlich wieder nach Mexiko für die neue Terra X-Folge. Da werden wir wahrscheinlich 3,5 Stunden lange Tauchgänge machen.
Ohne
Pinkelventil keine Chance.
Ja.
Windel würde funktionieren, aber boah, die Zeiten sind so langsam vorbei, oder?
Ja, ja.
Ja, die kommen bald wieder.
Ja, wir finden uns doch genau in der Mitte.
Ich bin 34.
Worüber ich unbedingt eine Doku drehen möchte?
Tiefsee.
Tiefsee.
Mhm.
Eine Sache, die mir Hoffnung gibt für die Zukunft des Ozeans.
Dass es durchaus Erfolgsgeschichten gibt im Ozean. Aber mit Hoffnung hat es nichts zu tun für mich. Hoffnung verwende ich irgendwie ganz selten als Wort, weil ich verbinde das immer mit Religion und das hat irgendwie noch nie was geholfen. Sagen wir es Motivation, die mir Motivation gibt, das weiterzumachen, dass es eben an manchen Stellen funktioniert. Dass du Stellschrauben hast, die du drehen kannst, um Menschen zu überzeugen, beziehungsweise Ökosysteme wieder gesünder zu machen. Das ist, glaube ich, das, was mich motiviert, ja.
Stimmt. Und das sind auch genau die Dinge, auf die man sich mehr fokussieren sollte, weil sie eben genau diese Motivation bringen. Ich erlebe sehr, sehr häufig Leute, die wirklich frustriert sind, wo man auch merkt, die sind mit Herzen dabei, das auch schon seit Jahrzehnten teilweise, und die haben häufig diese Hoffnung verloren. Die sagen oft, ey, wie ich mich hier abracker und wie ich mich abmühe, und ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt ja nichts. Und wenn man dann erstens den Zeithorizont ein bisschen aufmacht und sagt, ey, guck mal, wie es vor 10 Jahren noch war oder vor 5 Jahren. Ja, ja. Und dann sagt, ja, stimmt, okay, da war es noch ein bisschen anders. Wenn man da irgendwie über vegetarisch geredet hätte oder hier in so einem Talk auf einmal jemand da so ein bisschen gendert, da wären alle vom Stuhl gefallen. Ne? Und auf einmal sagt man, hat sich was getan. Und wenn man sich dann auf das fokussiert, wo man wirklich sagt, und das sind die Erfolgsgeschichten, lass uns doch daraus den Mut mitnehmen und sagen, ja, es ist doch möglich, wenn es da möglich war, ist es auch in anderen Bereichen möglich. Und das mitzunehmen. Und ich glaube, das ist dann auch ganz gute Psychohygiene, wenn man versucht, in diesen Bereichen tätig zu sein, da hoffnungsvoll oder motiviert, wie du sagst, zu bleiben.
Es geht ja in beide Richtungen. Wir Menschen sind sehr schlecht, Veränderungen über die Zeit wahrzunehmen. Also gerade was den Klimawandel oder was die Degradierung von Ökosystemen angeht, da haben wir keine Vorstellung davon, wie gut es vor 20 Jahren war oder vor 100 Jahren. Wenn du dir Logbücher von alten Fischern oder Kapitänen durchschaust, die müssen ja über ein Meer aus Walen gefahren sein. Schildkröten in Hunderttausenden überall in der Karibik, gibt's heute halt alles nicht mehr. Das kann einen deprimieren. Aber andererseits ist es eben auch so, dass es an manchen Stellen in den Ozeanen früher durchaus schlechter war und jetzt durch eben einige Stellschrauben gedreht es wieder besser wird. Und das sind die Sachen, die dann motivieren.
Sehr schön. Uli, wir danken dir herzlich, dass du heute hier bei uns im Ocean Talk warst. Es hat riesig Spaß gemacht mit dir. Wir wünschen uns natürlich alle, dass du uns noch ganz, ganz viele weitere dieser positiven Beispiele vorstellen kannst auf den verschiedensten Medien, die du nutzt, um uns wieder zu zeigen, ja, es lohnt sich, wir können was schaffen, und dass du natürlich dabei diese riesengroße Freude, die du ausstrahlst, wenn du all das erlebst, noch lange Zeit behältst. Und deswegen, ja, schön, dass du hier warst.
Vielen Dank an euch. Ich muss nämlich jetzt, ich habe ja kein Pinkelventil an, deswegen muss ich jetzt auch dringend aufs Klo.
Kannst du sagen, wo es als nächstes für dich hingeht?
Nach Mexiko tatsächlich. Ach, ja, da wollen wir, gesagt, genau. Da werden wir wahrscheinlich für in der nächsten Terra-X-Folgen drehen, und da geht es dann in die Höhlen.
Das war der Ocean Talk mit Uli Kunz. Und für mich war es eine sehr, sehr lehrreiche Folge. Ich habe viel über Fischerei gelernt, habe auch gemerkt, dass ich an manchen Stellen schon ein paar falsche Vorstellungen hatte. Gewisse Fischereimethoden, zum Beispiel diese Ringwadenfischerei, als grundsätzlich nicht nachhaltig verstanden habe. Da habe ich jetzt ein bisschen was dazugelernt. Und gleichzeitig bleibt es, auch wenn man sich damit auseinandersetzt oder vielleicht auch je mehr man sich damit auseinandersetzt, ein so undurchsichtiges und schwer zu durchdringendes Thema. Wie funktioniert nachhaltige Fischerei als Konsument? Also welchen Fisch kann ich kaufen? Woher weiß ich denn überhaupt, welche Fischbestände gerade gesund sind oder welche Fischmethoden zu welcher Jahreszeit gerade richtig sind? Das ist schon extrem schwierig, und wenn man ehrlich ist, die allermeisten Menschen, die Fisch essen, fragen da ja gar nicht nach. Die sehen auf der Karte oder im Supermarkt einfach, es gibt diesen oder jenen Fisch, cool, hab ich Hunger drauf, ich schlag mal zu. Sich davon zu verabschieden und sich wirklich zu informieren, wo kommt dieser Fisch denn her und wie wurde er gefangen, wäre ein Schritt Nummer 1, und sich dann natürlich auch zu informieren, welche Fangmethoden zu welcher Zeit sind denn dort gerade recht? Ich weiß, da gibt es Apps, zum Beispiel vom WWF, bei denen man genau das tun kann. Was in diesen nachhaltigen Fischereimethoden dann jedoch nicht mit eingerechnet ist, ist die illegale und undokumentierte Fischerei. Denn die Fangquoten, die ausgegeben werden, werden natürlich nur an die legalen Fischereiboote ausgegeben. Und an die wird quasi der komplette Kuchen verteilt, den man nachhaltig fangen kann. Wenn dann auf einmal noch andere Schiffe dazukommen und illegal fischen, tja, dann ist man automatisch in dem Bereich, in dem es nicht mehr ganz nachhaltig zugeht. Und das macht das Ganze natürlich nochmal viel komplizierter. Also, ich hoffe, diese Folge hat euch ein bisschen dabei weitergeholfen, diese Problematik ein wenig einzuordnen, vielleicht auch eine Hilfe gegeben, wie ihr euch da in Zukunft verhalten könnt, um nachhaltigen Fisch zu essen. Oder vielleicht geht's manchen so wie mir. Ich habe nämlich gedacht, boah, das ist so undurchsichtig, das ist so schwierig zu verstehen, und es steht ganz schön viel auf dem Spiel, nämlich die Gesundheit unserer Meere. Wenn ganze Fischbestände verschwinden, dann ist das eine große Katastrophe. Und da ich auch anders sehr lecker satt werde, habe ich mich dazu entschieden, grundsätzlich keinen Fisch mehr zu kaufen. Ist nicht der Weg, den alle gehen müssen, denn wir haben ja gehört, potenziell ist nachhaltige Fischerei möglich, und da muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Wie geht man damit um? Ich hoffe, diese Folge hat dazu einen kleinen Beitrag geleistet. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei. Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.